Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Und damit herzlichst willkommen zum MTMT Podcast. Ich sitze heute hier mit dem lieben Basti. Basti, mein Lieber. Folge wie viel?
276. Könnte tatsächlich echt richtig sein, aber sicher bin ich mir nicht.
Wir werden es nie wissen, wir werden es nie herausfinden. Wie ihr seht, wir haben mal wieder umgebaut hier. Wir haben ein ganz komplett neues Podcast-Setup. Also wie ihr seht, wenn ihr den Podcast auf YouTube schaut, bitte kommentiert mal rein, ob ihr das schön findet oder ob ihr den roten Vorhang zurückhaben wollt. Weil bis jetzt alle Changes, die wir im Podcast gemacht haben, haben die Leute immer gesagt, nee, früher war es besser.
Ja.
Beim Intro war es so. Okay, eigentlich nur beim Intro.
Ja, so viel Veränderung gab es ja auch noch nicht. Sein.
Ja. Aber ja, ihr könnt ja mal Bescheid sagen.
Also ich finde es auf jeden Fall jetzt schon irgendwie chillig. Der ist auch so geil samtig.
Ja, weil du natürlich auch dich mal wieder komplett reingesteigert hast in das Ganze. Und das ist ja jetzt quasi dein Baby.
Ja, also damit meint der Quiz übrigens nicht nur den Vorhang, weil ich habe mich nicht so naja, hart
hier stehen auch Scheinwerfer und
Vorhang, Sachen
außerdem reingesteigert. Außerdem haben wir hier jetzt so schwarze Dinger auf unseren Mikrofonen drauf. Also es ist schon ziemlich bahnbrechend, weil davor hat sich unser Podcast-Setup einfach für, weiß ich nicht wie viele Jahre, nicht verändert.
270 Folgen nicht verändert. Aber wobei am Anfang schon auch ab und zu tatsächlich.
Ja gut, ganz am Anfang saßen wir noch oben im Gym und dann hatten so komische Clip-on-Mics mit denen
gepodcastet. Und dann saßen wir hier unten und haben uns Bücherständer gebaut.
Eigentlich müssen wir mal so ein Reel machen, wo wir so die Evolution vom Podcast so zusammenschneiden und dann immer so aus den alten Folgen was rausholen.
Da warten wir noch ein bisschen, weil vielleicht entwickelt sich das ja noch weiter in naher Zukunft.
Ja, das wäre gut. Also hier, wir sind immer noch auf der Suche eigentlich nach einem komplett neuen Büro und Podcast-Studio.
Der Chris hat mir gerade nämlich erzählt, dass das Leitungswasser hier unten im Keller wie Isarwasser gerochen hat gestern und das war jetzt okay.
Ja, nicht nur gestern. Also das Wasser, das vielleicht aus der Leitung kommt, raus. Ist ein Grund, warum wir gerne woanders hin würden.
Wir müssen hier raus, Leute.
Aber das härtet ja ab. Bevor wir zu unserem Thema kommen, noch ein Shoutout an unseren Sponsor Löwenanteil. Mit dem Code MTMT kriegt ihr 10%. An der Stelle Shoutout an alle, die unseren Code benutzen. Das sind gar nicht so wenige von euch. Das ist greatly appreciated, weil ihr uns damit wirklich mehr unterstützt, als ihr es wahrscheinlich denkt. Das ist nämlich gar nicht so leicht, hier mit Sponsoring-Deal und das mit dem Podcast irgendwie gut zu vereinen und so weiter. Also von daher vielen Dank. Basti, was sind denn deine zwei Lieblingssorten?
Chili, Vegano tatsächlich, nicht wie beim Andi das Chipotle. Ich mag das Chili Vegano, ich mag die African Bowl, aber nicht mehr so sehr wie am Anfang. Und diesen Bohneneintopf. Ich hatte gestern Abend tatsächlich erst das Chili. Fällt mir gerade auf.
Hier steht sogar noch ein neuer Geschmack, den ich noch nicht getestet habe. Das Erdnusscurry ist, glaube ich, das Neueste. Das werde ich die Tage mal probieren, weil wir haben jetzt vor kurzem unseren neuen Monatsvorrat bekommen und da war auch Erdnusscurry mit dabei.
Mit veganem Hühnchen.
Also war das Hühnchen, was da drin ist, hat es sich vegan ernährt?
Sind Hühner nicht
bevor immer es weggeschlachtet vegan? Wurde. Könnte man schon so auch interpretieren.
Dummer Joke.
Aber nee, das kann nicht sein, weil hier ist so ein Blatt mit vegan.
Nein, natürlich. So. Also das wäre auf jeden Fall absurd, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir das auf Essen schreiben.
Das würde mich nicht wundern.
Wenn das Hühnchen vegan war oder
in
so.
In dieser Industrie.
Keine Ahnung.
Also, MTMT für 10% auf alles. Let's go. Danke für euren Support und supportet eure Gains weiterhin und auch diesen Podcast weiterhin. Basti, mein Lieber, über was wollen wir denn heute eigentlich sprechen?
Über unser Training wollen wir heute sprechen. Dein Training, mein Training.
Trainieren Sie selber auch?
Trainieren Sie selber auch. Ja, tatsächlich, gleich mal vorweg. Aktuell nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das vorstelle, weil ich echt irgendwie viel unterwegs war in letzter Zeit und auch in nächster Zeit viel unterwegs bin und immer irgendwas anderes ist und viel ansteht. Deswegen ist mein Training oft irgendwo reingesqueezed und das ist gerade meine oberste Priorität, das zu ändern. Aber wenn ich eine gute Woche habe, dann habe ich eine gute Trainingswoche. Aber jetzt war jetzt schon wieder Ostern, auch das Wochenende, da war ich auch wieder weg und nicht da und keine Ahnung. Diese Ostermontagssession habe ich auch nicht gekonnt. Ja, aber gestern war gut, gestern hat es gut getan.
Ist es schlimm für dich, wenn du das Training so rein squeezed und
ja, ich würde mir
nicht
gerne,
so viel Zeit dafür hast?
Ich habe gerade richtig Bock drauf und auch richtig Bock, Sachen zu machen in meinem Training. Da kommen wir jetzt ja dann noch drauf. Und deswegen nervt es mich, wenn ich dafür nicht die Zeit habe oder mir nicht die Zeit nehme. Aber auf der anderen Seite möchte ich mir auch nicht oder kann ich mir auch nicht mehr so 2,5 Stunden die Zeit nehmen für so ein Training. Weil, wie gesagt, andere Sachen mir gerade auch sehr wichtig sind. Und ich deswegen versuche, mein Training maximal 1,5 Stunden zu machen. Und es klingt jetzt super viel und da kriegt man ja super viel unter und so weiter, aber
theoretisch
unser,
ja.
Unser Training oder Training bei uns ist ja immer auch damit verbunden, dass wir bei uns im Gym sind, im Team trainieren, mit Praktikantinnen trainieren. Das auch eine Zeit ist für Austausch.
Den Kopf waschen nebenbei.
Und
Shoutout Tobi.
Da kriegt man halt in 1,5 Stunden weniger rein als in 1,5 Stunden, wenn man alleine trainiert und voll irgendwie fokussiert ist und sein Training so durchballert. Also zumindest mir geht es immer so.
Ja, mei. Aber das ist halt so, oder?
Ja, voll.
Im Erwachsenenleben.
Genau.
Ich habe am Montag, also am Ostermontag, dann wisst ihr jetzt auch, wann die Folge aufgenommen wurde, da habe ich mir, glaube ich, insgesamt einfach 5 Stunden Zeit genommen für mein Training. Also so mit davor und danach. Und das ist natürlich ultra geil. Und ja, ich habe es mega genossen. Also halt so erstmal entspannt einen Kaffee trinken und dann so ins Gym eiern und erstmal das Gym einräumen und alles aber halt so in meinem Tempo. Und dann haben wir zu zweit trainiert, auch irgendwie locker 2 Stunden, obwohl ich das auch in 1 Stunde hätte durchziehen können natürlich. Und auch danach dann erstmal einen Shake gemacht und nochmal hingesetzt und nochmal kurz mein Training dokumentiert und so. Und alles so mit mega viel Zeit. Und es war super angenehm. Aber ja, das gibt's halt einmal so alle paar Monate. Aber ist auch okay. Habe ich auch schon auch drüber nachgedacht, dass ich mit dem Training noch ein bisschen effizienter werden sollte, wahrscheinlich. Wobei das eigentlich eh passiert. Oder bei uns ist es doch inzwischen ja so, du hast dann irgendwie halt deine Termine und deine Sachen, die du machst. Und dann baust du halt dein Training drumrum irgendwie ein.
Ja, voll.
Was ja auch in Ordnung ist. Und ich, also keine Ahnung, langweilt dich das wirklich so, wenn du mal jetzt zum Beispiel am Wochenende halt theoretisch zwei Sessions irgendwie geskippt hast?
Nein, überhaupt nicht. Das war auf jeden Fall mal so, dass es mich viel, viel mehr gelangweilt hat und jetzt ist es mir das auch wert, für die Sachen, für die ich quasi das Training geskippt habe, das Training auch zu skippen. Weil das halt was ist, was ich jahrelang nicht gemacht habe und gesagt habe, okay, kann ich nicht, Samstag 10 Uhr im Gym oder 12 oder was es halt damals war. Oder früher quasi wieder zurückgekommen bin, um noch irgendwie an einem Montagstraining oder sowas mitzumachen, wenn da ein Feiertag war. Oder. Und jetzt gebe ich mir diese Freiheit, da auch wegzubleiben. Und das ist absolut okay für mich und das ist absolut legitim. Und ich wünsche mir dann halt, dass ich dann, wenn ich wieder da bin, das Training in die Woche integriert bekomme. Und aber jetzt zum Beispiel ist halt so eine Zeit, jetzt war ich Dienstag bis Freitag bin ich dann da und jetzt bin ich dann Samstag, Sonntag schon wieder weg und schaffst aber auch an diesen 4 Tagen halt nicht mein Training so unterzukriegen, weil 4 Tage würden mir eigentlich reichen, so in der Woche. Das ist so gerade mein angestrebtes Ziel. 4, 5 Sessions, eine ist so optional und kürzer. Aber 4 Sessions wären eigentlich so mein Ziel, das ich regelmäßig schaffen wollen würde. Und ich habe auch kein Problem damit, dass wenn ich mal irgendwie am Anfang der Woche einen Tag nicht da bin und am Ende der Woche 2 Tage, dass ich die 4 Tage am Stück mache. So, da habe ich halt Muskelkater. Ja, für manche Leute ist es ein Riesenproblem.
Ich weiß, das ist ein Problem, genau, dass es für manche Leute ein Riesenproblem ist.
Und mir ist es so wurscht. Und dann mache ich mir da auch keine Gedanken mehr darüber, wie es dann irgendwie optimal split über diese 4 Tage, sondern ich mache halt einfach meine 4 Trainingstage. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, die ziehe ich einfach durch und dann passt schon. Ich habe ja dann 2 Tage zum Regenerieren Zeit, so ob das optimal ist und so weiter.
Also hey. Harmonisierung über Optimierung.
Genau. Und und das ist dann eher so die Summe von der Zeit gerade oder von auch den letzten beiden Wochen, vielleicht auch von den nächsten beiden Wochen, wo es mich dann irgendwann langweilt, aber ja.
Ich glaube auch so, dass dieser Anspruch, den gilt es vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen, also so von wegen, ich kann ja nicht back-to-back trainieren, weil man braucht ja mindestens 24 Stunden Recovery-Zeit für eine Muskelgruppe und so weiter. Das ist so, ja, wenn du halt auf Hypertrophie, weil ganz, ganz viel von den Trainings, Vorgaben und den Prinzipien, denen man so folgt, kommt halt immer noch vom reinen Hypertrophietraining. Und so, ja, da verstehe ich das. Da ist es auch irgendwie so, dass du halt nicht am Montag ultra hart deine Quads trainierst und am Dienstag nochmal ultra hart deine Quads trainierst. So, ja, ist klar. Aber wenn du halt trainierst, so wie wir trainieren, dann ist auch das mit diesen Recovery-Zeiten so, das kann man auf jeden Fall mal hinterfragen und anders betrachten, weil du halt nicht so isoliert immer irgendwie das eine Gewebe stresst und dann muss das sich regenerieren, sondern wir trainieren ja so ein bisschen, keine Ahnung, ganz körperlicher und so. Also gerade wenn ich mir dein Training anschaue, so, ja, okay, du machst ein Backbend. Heißt es dann, dass du am Tag drauf keinen mehr machen kannst, weil deine Backbend-Muskeln sich 24 Stunden erholen müssen. Also
ich glaube, am nächsten Tag dann nicht nochmal.
Ja, genau, aber es ist wirklich so. Ich meine, so ja, limitieren wir uns da oft selber und ich denke mir immer so, mach einfach.
Das ist ja also nochmal ein anderes Thema, also was mich gerade an meinem Training langweilt, aber ein super wichtiges Thema. Diese Ansprüche oder die quasi Regeln, die sich Leute geben, wie sie dann in ihrer Woche trainieren können, aus Gründen, hey, nee, aber ich habe jetzt ja trainiert und muss jetzt 24 Stunden warten, dass ich wieder trainieren kann oder 48 sogar oder keine Ahnung.
Genau, bei großen Muskelgruppen nämlich 48, bei kleinen 24.
Ja, und also.
Übrigens alles Regeln, denen ich auch mal gefolgt bin.
Ja, natürlich.
Religiös gefolgt bin.
Es gibt einem ja natürlich auch eine gewisse Struktur am Anfang, um sich irgendwie entscheiden zu können, was man trainiert, aber früher oder später muss man auf jeden Fall tut man gar nichts, aber sollte man an den Punkt kommen, wo man die Kirche im Dorf lässt und halt einfach trainiert, weil Training ist ein Mittel zum Zweck für die meisten Menschen da draußen und für die meisten unserer Zuhörer und für uns auch. Und wenn du ein Bodybuilder bist, der ambitioniert quasi wirklich so auf Hypertrophie geht, dass es vielleicht sogar der Lebensunterhalt ist oder werden soll, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du dein Training so krass priorisieren kannst, um dich nach solchen Richtlinien quasi zu entscheiden, wann du was trainierst und wann du welche Trainingstage machst und wie du dein Training aufbaust und so weiter. Aber für alle anderen da draußen ist es einfach so, hey, mach dein Training, wenn es hier reinpasst, wenn du Bock drauf hast, wie du Bock drauf hast und schau, dass du es machst und hab eine gute Zeit dabei, finde dein Output so. Es geht nicht darum, deine Quads optimal zu stimulieren in deinem Training, weil das machst du am Ende so oder so nicht, egal wie du deine Woche aufteilst und
ja, Fakten
und so gut strukturiert, wie es geht und so weiter, aber der Faktor Leben kommt bei dir halt immer wieder dazwischen. So, und dann kannst du dir vorher so einen krassen Plan machen wie möglich und das betrifft auch nicht, ich meine nicht nur Hypertrophie, sondern also nicht nur irgendwelche Bodybuilder oder so, einfach jeder, der von mir ist auch ambitioniert, hobbymäßig trainiert. Da gilt es einfach, hey, mach die Scheiße und hab Spaß dabei und geh an deine Grenzen, wichtig, so, streng dich an, mach Sachen, die dir Spaß machen, mach Sachen, die dich herausfordern, aber übertreib's nicht mit irgendwelchen krassen Richtlinien und hier und da Essen und hier und da Metabolik und hier und da
Metabolik?
Ja, du weißt so, keine Ahnung, ich weiß nicht, metabolische Rate, irgendwas, was man halt alles so berücksichtigt mit seinen Trainingssachen.
Hier und da Metabolik.
Ja, Metabolik schon, Metabolismus schon wichtig, generell für Leben, aber ja, das war das falsche Wort gerade an der Stelle. Aber ich weiß einfach nur so, weil das wird ja kommuniziert. Es wird ja kommuniziert, hey, so und so auf die Muskelgruppe, gerade in der Mainstream-Fitness-Welt, die sehr geprägt ist von Muskeln aufbauen und Fett abnehmen, sollst du dein Training
ja.
Wenn wir so auf Muskelaufbau gehen, so und so strukturieren und du kriegst dann halt super krasse Pro-Tipps. Achte auf das, aber das sind halt so
Nuancen Pro-Tipps. Genau. Von wem kommen diese Tipps? Und das ist immer im Trainingsgame, man orientiert sich halt an Outliern und das ist auch irgendwie in Ordnung, aber wenn man halt vergisst, dass diese Tipps von Leuten kommen, was du vorhin gesagt hast, die ihren Lebensunterhalt indirekt auch mit ihrem Aussehen verdienen und auch mit ihrem Training, weil sie es halt posten und so weiter, dann ist klar, dass das eine ganz, ganz andere, dass dieser Mensch ganz andere Voraussetzungen mitbringt und natürlich eine ganz andere Priorität für sein Training hat, weil er damit sein Geld verdient und dementsprechend strukturiert dieser Mensch auch sein Leben um sein Training rum, aber alle anderen müssen es halt andersrum machen. So, und wir ja eben auch inzwischen, weil wir verdienen unser Geld nicht mit Bildern oben ohne oder so. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden oder schlecht machen, wenn das bei jemandem so ist, eben wenn jemand Bodybuilder ist und da Content macht und so weiter, vielleicht sogar an Shows teilnimmt und eben kompetitiv Bodybuilding macht und so weiter, dann baut dieser Mensch sein Leben um sein Training rum. So, und das muss uns klar sein, wenn wir Content konsumieren. Und bei uns ist es auch nicht so. Eben, wir verdienen unser Geld mit Education-Stuff und so weiter. Natürlich ist Training ein super wichtiger Teil von unserem Privatleben und auch von unserem Berufsleben. Aber trotzdem bauen wir eben unser Training um unser Leben rum. So wie, glaube ich, die allermeisten. Aber das geht, glaube ich, oft so ein bisschen unter in diesem Content-Game und was man so für Informationen konsumiert und so weiter, dass es einfach so ist. Und das ist so ein Rant, den habe ich schon x-mal gehalten. Aber der ist wichtig, dass man immer, wenn man irgendwelche Informationen konsumiert, habe ich gestern übrigens auch gleich mal unserem Praktikanten an seinem ersten Tag eingebläut. War sein erster Tag? War sein erster Tag. Man muss immer, wenn man sich irgendwas von irgendwem reinzieht an informativen Content, sollte man immer checken, wer dieser Mensch ist und was sein Hintergrund ist und was sein Bias ist. Weil wenn man das verstanden hat, dann kann man die Informationen besser einordnen, die von diesen Menschen kommen. Okay, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt, wir sind instantly abgedriftet in,
aber
in
so eine wichtig.
Diskussion. Aber lass uns mal irgendwie über dein Training reden. Wie läuft denn dein Training, und wenn nicht gerade Ostern ist?
Ein Punkt noch, und natürlich kann man sich Gedanken machen, sein Training so gut wie möglich zu strukturieren. Und man das hat ja auch irgendwie seine Ziele, und auf jeden Fall. Aber man soll es halt nicht so weit machen, dass man sich dabei dann selbst im Weg steht und seinem Training und seinem Fortschritt. Ja. Und ja, mein Training, das und da, so sind wir da, glaube ich, drauf gekommen. Das war der Punkt, den ich machen wollte, dass wenn ich mein Training.
Dass du am Osterwochenende nicht trainieren konntest, so sind wir drauf.
Ja, und wenn ich mein Training optimal gestalten wollen würde oder beziehungsweise die Ziele, die ich habe, wenn ich denen quasi optimal hinterherrennen würde jetzt, dann würde mein Training anders aussehen. Aber
Da
geht es halt nur um mein Training. Also weißt du so.
Ich weiß, das ist Wortklauberei und so, aber ich finde es trotzdem schwierig, dass wir da immer von optimal reden, weil optimal ist eigentlich so definiert, dass es angepasst an die Gegebenheiten ist. Und du versuchst auf jeden Fall optimal dein Training zu machen. Also das ist nur so,
voll.
Ich weiß Wortklauberei, aber eigentlich müsste man da von ideal sprechen.
Okay.
Und nicht von optimal unbedingt, weil wir versuchen. Sorry, Andi, hier Harmonisierung über Optimierung. So die Message, so da bin ich ja hundertprozentig dabei, logischerweise. Ja. Aber trotzdem versuchen wir immer, unser Training optimal zu gestalten.
Ja.
Und optimal eben bedeutet es, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir unser Training anpassen an unser Leben und so weiter und so weiter. Egal, es war nur so, das hat mich schon länger gestört, weil dieses Rumhacken auf den Begriff optimal ist so. Ich verstehe es und es ist wichtig, dass man sich das anschaut, aber es ist auch nicht vielleicht hundertprozentig richtig.
Ja, ist, ja, voll.
Egal, lass uns jetzt mal konkret werden und wirklich über dein Training sprechen oder über unser Training sprechen. Du hast gerade von Zielen geredet, so was sind denn gerade deine Trainingsziele?
Ich habe das ja schon mal in dem Podcast mit Andi erzählt, dass ich dieses Jahr so ein paar Sachen anders machen möchte. Und
also nicht mit dem Andi Klingseisen, sondern
mit der Andi G. Genau, Andi G.
Shoutout.
Das war ganz am Anfang des Jahres, glaube ich, dieser Podcast. Dass ich Flexibilität in den Fokus von meinem Training rücke und deswegen jetzt gerade auch Backbends mache, was tatsächlich auch die einzige Übung ist, die irgendwas mit Flexibilität zu tun hat, aber da passiert sehr viel Flexibilität in meinem Körper und ich arbeite nach wie vor mit dem Handstand, was für mich auch, also natürlich ist das keine Flexibilitätsübung, aber es ist für mich ein sehr flexibles Abweichen von den Dingen, die ich bisher in meinem Training trainiert habe, deswegen geht das für mich auch in diese Richtung Flexibility. Und irgendwann kommt auch noch die Arbeit am Spagat dazu, aber auch da wiederum, das wollte ich eigentlich Anfang des Jahres machen.
Du willst Spagat lernen, oder
was? Ja, das ist gar nicht so
schwer. Ich gar nicht.
Das geht schon, das mache ich dir schon. Wenn ich mal anfange damit, geht's schnell.
Okay, ja, ihr habt Ziel gehört, Leute. Schau auch mal, wie schnell es geht.
Schauen wir mal.
Der Tilo hat auch mal einen Versuch gestartet vor ein paar Jahren.
Ja.
Daraus wurde dann auch nichts. Das ist nur Spoiler-Alert.
Ist ja auch egal. Aber auch da wieder, deswegen von wegen optimal. Ich bin einfach noch nicht so dazugekommen, mich damit auseinanderzusetzen und das dann irgendwie so auf eine für mich sinnvolle Art und Weise ins Training zu integrieren, weil ich halt eben nicht einfach nur irgendwie planlos mich so gut es geht in den Spagat setzen will und dann da einfach bleib für eine gewisse Zeit und dann wieder rausgehe, sondern ich will dem so ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Plan geben und mich ein bisschen mehr mit Leuten auseinandersetzen, die da halt auch wirklich Plan haben. Aber mich stresst absolut nicht, dass ich das jetzt noch nicht quasi begonnen habe, sondern ich habe gerade eine Mission, was den Backbend angeht, und es läuft gut und es macht mir Spaß und Handstand läuft gut und macht mir Spaß, und das ist gerade mein Training, das mir ja, wie gesagt, Spaß macht und mich glücklich macht, so wie es jetzt gerade ist.
Jetzt hören wir auch so viel über den Prozess zu reden. Wenn, was sind denn deine Trainingsziele?
Ja, genau. Wie gesagt, Backbend aus dem Stehen raus, hintenrum einfach umbiegen und dann da bleiben können, ohne dass also ich irgendwelche Körperspasmen kriege.
Und dann lässt du dich quasi nach hinten fallen und landest nicht auf deinem Kopf,
genau,
sondern auf deinen Händen und bist, also kommst aus dem Stehen in eine Brücke rein.
Oder? Ja, genau.
Das ist quasi der Backbend.
Und wie gesagt, also es klappt noch nicht. Aber ich habe die Bewegung schon mal geschafft, frei, ohne Wand oder ohne Hilfe, nicht mit den Fersen auf dem Boden und auch tatsächlich schon mal ohne Kopf, aber mit absolut wenig Kontrolle. Und das ist halt der nächste Schritt, dass ich das Ganze kontrollierter mache. Und ja, Handstand ist einfach nach wie vor das Ziel, da irgendwie kontrolliert zu stehen und ein Gefühl dafür zu haben und halt auch wirklich stehen zu können. Und nicht nur, wenn ich zufällig mal in der Position bin und dann durch Zufall Kontrolle drüber habe und lange stehen, was ich jetzt schon öfter hinkriege, aber da einfach dranbleib. Und,
hast du eine Zeit, wie lange du kontrolliert stehen willst?
Ja, ich habe jetzt so, nee, die brauche ich nicht, weil wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann kontrolliert stehen, dann kann ich halt kontrolliert stehen.
Dann kannst du auch für immer
stehen. Dann kann ich stehen, für ja, immer da stehen. So, also dann irgendwann, das ist so mein Gedankengang. Irgendwann ist dann vielleicht so ein bisschen die Kraft halt der limitierende Faktor, aber an den Punkt würde ich gerne mal kommen. So, an den Punkt komme ich im Training, wenn ich halt irgendwie viel mich immer wieder hochschwinge oder lange an der Wand stehe oder so, da spüre ich dann, okay, geil, jetzt bin ich an dem Punkt, wo wirklich muskulär das Limit erreicht ist. Aber so, wenn ich einfach nur frei stehe und das übe, dann ist meistens irgendwie die Balance oder dann komme ich raus oder der Faktor und das da noch weiterkommen. Und faktisch mein Unterkörpertraining, also ohne, dass ich sagen will, dass das jetzt nur Oberkörpertraining ist, aber ich kategoriere das gerade so, mein Oberkörpertraining ist gerade so, wie gesagt, Handstand, Backbend und der Rest ist die Maintenance von dem, was ich in meinem Oberkörper habe. So, weil damit bin ich eigentlich relativ zufrieden gerade, was meine Muskelmasse und meine Kraft angeht, und das will ich mir erhalten. Und
was machst du da für Lifts, für den Oberkörper, für Maintenance-Lifts?
Gerade sind es Klimmzüge und Kurzhantelrudern und alternierendes Bankdrücken und reziprokes Überkopfdrücken. Und mehr nicht tatsächlich, weil mit dem ganzen Überkopfstehen und so habe ich eh schon, glaube ich, sehr viel Trainingsreiz für die Maintenance meines Oberkörpers. Also wann habe ich angefangen mit dem Handstand? Letzten Sommer so, wo ich das zumindest so ein bisschen mehr gechased habe, habe ich krasse Schultergains gemacht, habe krasse Gains gemacht, was meine Bankdrückleistung angeht. Und ich habe für mich das Gefühl, dass in Summe reicht mir das. Und halt viel Liegestütz. Ich mache oft so mit meinen Kunden so Liegestütz-Challenges, wo ich selber dann halt irgendwie mitmache. 10x10 oder 3 Minuten Liegestütz-Challenge. Und wenn ich das jeden zweiten Tag reinkriege, ist es auch ein geiler Maintenance-Reiz. Einfach so. Ich glaube, das unterschätzt man. Aber ich fühle mich geil damit. Und ich fühle auch, dass ich geil aussehe damit. und es ist halt auch eine ganz andere Belastung, als was ich davor hatte. Also so, keine Ahnung, 100 Reps Liegestütz pro Tag ist sowas, das hatte ich halt davor 4 Jahre nicht wahrscheinlich. Weil nur gebencht, nur irgendwie Kurzhantel gedrückt und halt nicht für 100 Wiederholungen pro Training. Genau, das ist mein Oberkörpertraining und mein Unterkörpertraining ist immer noch geprägt von meinen Knien, die
wirklich. Wie oft, nochmal kurz zum Oberkörpertraining, wie oft oder wie ist dann dein Split quasi? Du hast 4 Sessions in der Woche, wie oft trainierst du Oberkörper am Eisen und wie oft machst du Handstand und Backbend?
Das ist gerade noch so ein Trial and Error. Und je nachdem, wie viele Trainingstage ich habe, shifte ich das Ganze so ein bisschen. Ich habe mir neulich so eine geile Struktur, theoretisch, aufgeschrieben, die ich gerne hätte. Habe sie noch kein einziges Mal in die Woche so integriert.
Perfekt.
Wie man es halt so macht, mit der perfekten Struktur und dem perfekten Plan. Und zwar habe ich eigentlich Montag, ich kann das einfach mal so durchgehen jetzt im Kopf, ich habe den Zettel nicht hier, Montag so einen, ich nenne es den Akrobatiktag, wo es viel um Handstand und Backbend geht, aber wo ich mich auch so ein bisschen.
Every Monday is Akrobatik Day.
Genau. Oder so. Und wo ich mich aber so ein bisschen an den Split ranwagen möchte, wo ich so Horse Stance, Squats und sowas einbaue, ohne Load erstmal, einfach nur schauen, dass ich da irgendwie in verrückte Positionen komme. Cossacks und auch, das ist in Kombination mit der mit dem Backbend, so Sissy Squats wieder, was wiederum auch ein gutes Training für meine Knie ist. Und da verbinde ich das Ganze dann. Das ist der Montag. Dann kommt am Dienstag ein Unterkörpertag, unterkörperlastiger Tag, wo ich vielleicht ein paar Handstände einbaue, je nachdem, wie ich mich vom Vortag fühle. Und auch ein paar Klimmzüge, glaube ich, weil ich das halt so auf die Woche aufgeteilt habe, mein Oberkörpertraining. So, dann ist es eigentlich ein proklamierter Unterkörpertag, aber dann mache ich da halt am Ende noch in einem Superset mit irgendeiner Unterkörperübung Klimmzüge, um da auch noch mein Maintenance-Volumen zu sammeln. So schuste ich mir das gerade zusammen. Und Mittwoch ist dann Off-Day oder ganz was anderes, zum Beispiel eine Yoga-Class, einfach so als Pausentag, das nehme ich jetzt nicht in diese 4 Tage mit rein. Donnerstag war dann eigentlich ein Oberkörpertag mit Gewichten, also mit Bankdrücken, Rudern, Dips sind auch noch dabei. Dips mache ich gerade auch noch, weil Dips auch geil sind für einfach meine Schultern und so. Also strukturell, nicht muskulär. Muskulär wahrscheinlich auch.
Was meinst du damit? Strukturell, nicht muskulär?
Ach, ist eine Bewegung, die meiner Schulter gut tut, wenn ich sie gut mache und wenn ich sie regelmäßig mache. Und wenn ich sie lange nicht gemacht habe, ist es ein krasser Pain für meine Schulter, in diese Range zu gehen, wenn ich wirklich tief in den Dip gehe, von der Range of Motion, die ich da kontrolliere. Und wenn ich oben bin, mich ganz rauszuschieben, also quasi einen Reach zu machen, in Protraktion zu gehen, so gut es eben geht in der Position, ist eine geile Bewegung für meinen Brustkorb und meine Schulterblätter. Und das tut meiner Schulter sehr gut, da das progressiv zu trainieren. Im Sinne, ich hatte früher mal Schulterprobleme, ich habe mir die Schulter mal ausgekugelt und so, und das ist immer halt auch, weiß ich nicht, bei mir so ein Weak Link, das immer mal wieder gemeckert hat und so. Und Dips ist eine geile Übung, um diese Struktur.
Ich glaube, man nennt das Bulletproofing in der Fachwelt.
Ja, ich habe gestern einen geilen Post gesehen, den habe ich auch gerepostet von, wie heißt der, Alec Blindes oder so.
Ja.
So
wenn eine Übung nicht das Potenzial hat, dir weh zu tun, dann hat sie ja, auch genau, nicht das Potenzial, dich besser zu machen.
Und halt so
ungefähr die provokative Aussage.
Ja, genau. Oder? Ja. Und ein Zitat war es irgendwie, ja, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Stop bulletproofing, become the weapon.
Ja.
Und also Dips helfen mir dabei, meine Schultern zu Waffen zu machen. So, scheiß auf kugelsicher. Und genau das, wo waren wir? Das war der Donnerstag. Ja.
Genau,
da mache ich halt
dein Bulletproofing Day.
Genau.
Weapon Building Day.
So ein bisschen klassischer Weapon Building Day. Schweres alternierendes Bankdrücken, das finde ich geil. Wie gesagt, da habe ich Gains gemacht letztes Jahr, da habe ich ewig gearbeitet und war so, wow, okay, keine Ahnung, 34 Kilo alternierend für 8 Wiederholungen, End der Pain. Irgendwann war ich bei 36, 38. Und dann Handstand angefangen, super viel Handstand gemacht, kaum noch Bank gedrückt. Auf einmal 40 Kilo alternierendes Bankdrücken. Geil.
Verrückt, wie das manchmal funktioniert.
Ja, gell? Das ist crazy. Aber
dieses unspezifische Training macht dich dann doch irgendwie besser in anderen Sachen.
Und also für mich war das super geil. Und da, ich meine, ich war jetzt lange nicht da, lange im Urlaub, habe lange nicht progressiv trainiert. Jetzt arbeite ich mich da wieder an die 40er hin, einfach weil ich halt Bock habe, da auch noch weiterzukommen. Schauen wir mal, wie gut es mit einmal in der Woche geht. Aber ich habe das Gefühl, es wird ziemlich gut funktionieren, wenn das so weitergeht wie bisher. Und genau, das war der Donnerstag. Ah, ich habe eine Sache. Wobei, ich erzähle jetzt erstmal weiter. Und Samstag ist dann noch der zweite Unterkörpertag. Und dazu kommt noch Plyo-Training für meinen Unterkörper, dass ich auch sehr situativ entscheide, wann ich das wohin mache. Weil das kann ich easy am Anfang vom Training machen. Da von der Dosis her, da bin ich in 10 Minuten durch, wenn ich das zügig durchziehe, vom Volumen her. Und dann kann ich das entweder vor einem Unterkörpertag machen oder vor einem Oberkörpertag oder einfach an einem Off-Day oder vor einem potenziellen Cardio-Tag, den es am Freitag vielleicht noch gibt, eine kurze Session, einfach ein paar Sprünge und eine kurze Cardio-Einheit. Also ich bin auch sehr flexibel in meiner Trainingsgestaltung gerade, einfach weil sehr viel gerade los ist im Leben so und ich mir da diese Freiheit geben möchte und das deswegen so wie so baukastenmäßig zusammenbaue. Und ich habe mir nicht, das habe ich auch das erste Mal quasi anders gemacht, nicht die Tage als Struktur in der Woche gegeben, sondern ich habe mir überlegt, okay, was will ich machen? Welche Übungen will ich machen? Welche Bewegungen will ich machen? Die und die Oberkörperübung, die und die Unterkörperübung, Backbend, Handstand, Klimmzüge, weil ich einfach Klimmzüge geil finde, Plyos, Sprünge, welche Sprünge will ich? hier Low-Tier, Medium-Tier, Deep-Tier, wo steigere ich mich gerade? Und das habe ich mir alles auf einen Zettel geschrieben und dann geschaut, was macht für mich wann am besten Sinn. Erstmal, wo kriege ich es gut in die Woche? Wo habe ich die Zeit für eine größere Session, die Zeit für eine kleinere Session? Was ist mir am wichtigsten? Und alles andere habe ich dann immer so nach und nach außenrum gebaut. Und so steht das quasi gerade meine Trainingswoche auf dem Blatt Papier. Und so flexibel kann ich das auch gestalten. Das ist eigentlich endgeil, wie so ein Baukastensystem zu haben. Und weil es ist auch sehr vieles echt immer tagesformabhängig. So Handstand üben ist für mich so krass tagesformabhängig. Ich habe so Tage, da geht's endgut und denke ich mir, boah, krass, jetzt kann ich's. Und dann gibt's wieder Tage so, wo ich mir denke, so, Alter, wie der erste Mensch.
Ja, aber das sind halt auch mehr Variablen, die noch schwerer ins Gewicht fallen, als wenn du einfach nur stupides Krafttraining lift things up and put them down again machst. Also klar gibt's da auch Faktoren, Ermüdung und so weiter, aber beim Handstand ist halt so Ermüdung, fetter Faktor, dann wahrscheinlich auch, wie du halt so drauf bist, so kannst du an dem Tag aus was weiß ich für Gründen dein Gleichgewicht und deine Balance irgendwie gut managen oder nicht und so. Also ich glaube, da ist Tagesform noch ein bisschen bestimmender als bei anderen Sachen, wie zum Beispiel bei Plyos. Plyos sind ja auch so eigentlich automatisch autoreguliert so ein bisschen. Mhm. Weißt du, wenn du halt einen Tag hast, wo du nicht so viel Output liefern kannst, dann machst du trotzdem deine Plyos, dann machst du die halt automatisch mit ein bisschen weniger Output. Also es ist quasi immer so, passt sich automatisch an deinen Zustand bis zu einem gewissen Grad. So, das ist mir schon klar, dass das jetzt keine absolute Aussage ist. Aber deswegen finde ich, Plyos kann man halt auch geil eigentlich immer einbauen. Und selbst wenn du jetzt nicht todesfit bist an dem Tag, dann machst du halt deine Plyos halt eher so ein bisschen auf Kapazität und nicht mit so einer hohen Intensität. Und trotzdem geil. Und du kriegst immer mega viel unter auch davon in eben, wie du gesagt hast, so 10 Minuten.
Und das ist super wichtig für mich, der Punkt, den du gerade gemacht hast, und für meine Knie. Ich meine, wahrscheinlich wissen es die meisten von euch, dass ich da ja Probleme mit einer Patellasehnenopathie auf beiden Seiten hatte oder habe. Weiß nicht, das wird mich vielleicht begleitet es mich für immer. Auch wenn ich eigentlich so denke, okay, irgendwann ist es auch für immer weg. Und es ist erstmal super wichtig für mich, Volumen zu sammeln, was Plyos angeht. Und das auch sehr kontinuierlich und auch auf eine sehr extensive Art und Weise. Weil ich bin da jetzt an dem Punkt so, ich habe keine Schmerzen, wenn ich nichts mache, habe ich keine Schmerzen. Aber ich arbeite gerade an meine Belastungskapazität, was schnelle Bewegungen, also Plyos-Sprünge angeht, zu erhöhen und was eine tiefe Knieflexion angeht. Weil das waren beides so Sachen, die habe ich so ein bisschen slacken lassen in der Rehab quasi die letzten Jahre. Und da merke ich, und beziehungsweise nicht da merke ich, ich merke ab und zu aus den most random Gründen, den zufälligsten Gründen, dass meine Knie irgendwie getriggert sind und wehtun. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht irgendwie, was sie theoretisch stresst, im Sinne von bin viel gesprungen oder habe krass meinen Unterkörper trainiert oder war, keine Ahnung, viel wandern oder bergablaufen oder bin lange gesessen, was ja so Sachen sind, die das triggern, was man aber weiß. Sondern einfach so von heute auf morgen tut's irgendwie weh. Warum auch immer. Bei jedem Schritt.
Ich habe im Internet gelesen, dass Schmerz total komplex und biopsychosozial ist und man nicht immer die
das
einfache
lassen
Ursache
wir jetzt mal außen findet. Vor.
Vielleicht, vielleicht liegt es daran.
Ja, voll. Aber mein Gedanken war dann so, okay, woran liegt es? Und wieso sind meine Knie da so ein Outlet für meinen Körper? Gibt es wahrscheinlich auch unterschiedlichste Gründe. Aber was mein Gedanke so war, okay, wenn ich einfach generell die Belastungstoleranz noch weiter hochbringe, dann wird es vielleicht auch weniger. Weil sie noch quasi resilienter beziehungsweise eher antifragiler werden, meine Patellasehne. Und sie wieder an sie wird ja einfach stärker dadurch. Also stärker in der globalen Bedeutung von.
Stärker halt, widerstandsfähiger
halt. Genau, widerstandsfähiger, danke. Und wie gesagt, deswegen triggere ich sie jetzt damit auch gerade, weil ich versuche, da halt an die Grenze zu gehen und einen guten Trainingsreiz zu setzen, was diese Widerstandsfähigkeit angeht. Und das ist eben eine hohe Knieflexion, wie zum Beispiel bei CC Squats. Und ich mache auch gerade einfach Goblet Squats auf unserer Wedge, und die ist ja sehr steil, da kann man sehr aufrecht bleiben, dann kommt man sehr tief runter in die Knieflexion, und ich mache sie auch so, dass ich meine Knie wirklich maximal nach vorne schiebe und mir dann vorstelle, ich stehe wie in so einem Beinstrecker auf, dass ich das wirklich alles übers Knie mache quasi und im Plyos. Und dann mache ich je nach Gefühl und je nachdem, wie sehr ich es auch am Vortag oder am Tag davor getriggert habe und wie es sich halt anfühlt, extensive Plyos, intensivere Playoffs oder gar keine Playoffs, wenn es sich nicht danach anfühlt, sondern vielleicht ein paar ISOs. Und so flow ich gerade durch mein Training.
Okay, das heißt, du hast einen groben Plan und dann wird er halt.
Ja, und das ist endgeil. Dann spielst also mir macht es halt richtig Spaß. So. Ich habe gerade richtig Bock auf mein Training. So. Nice. Und deswegen langweilt es mich auch, wenn es mal nicht stattfindet. So,
ja. Eben, ist ja ein gutes Zeichen. Ja, also wenn du genervt bist, wenn du nicht trainieren kannst, weil du so Bock auf dein Training hast und nicht, weil es halt ein Zwang für dich ist, weil das ist ja ein fetter Unterschied und das äußert sich halt komplett unterschiedlich. Das eine ist halt so dieses neurotische, oh, ich habe den Plan, ich muss den Plan erfüllen und ich brauche immer Progression und jeden Tag besser werden und bla bla bla. Oh,
und da war ich so krass.
So zwangmäßig halt. Und das andere ist halt so, hey, ich habe einfach mega Bock auf Training und deswegen nervt es mich, wenn ich eine Session verpasse. Das sind ganz unterschiedliche Motivationen, wo das herkommt. Ich finde so ein Thema, das ich in letzter Zeit mega viel nachdenke, ist so, ich nenne es jetzt mal Trainings-IQ, ist übrigens ein Begriff, ja, den habt ihr hier zuerst gehört, also hoffe ich.
Weil das gerade so.
Und
Wortmarkenschutz.
Ja, genau. Ja. Wie klaut mir den Begriff? Also klar, im Basketball redet man halt von Basketball-IQ und so weiter. Und wir haben ja letztens auch schon mal drüber geredet, so dass Trainieren können halt ein Skill ist. Und das vereint dieser Begriff Trainings-IQ.
Ja, geil.
Und du hast einen hohen Trainings-IQ, weil eben du kommst damit klar, dass du keinen fixen Plan hast zum Beispiel. Also das ist für mich eine Sache, wenn du nie lernst, autoreguliert zu trainieren, was Autoregulation bezogen auf Intensitäten und so weiter, aber auch nie lernst, autoreguliert zu trainieren im Sinne von, was mache ich denn heute und was lasse ich heute weg und was mache ich vielleicht lieber morgen statt heute und so weiter, dann entwickelst du nie einen hohen Trainings-IQ. Und ich glaube, es gibt Leute, die trainieren ihr gesamtes Leben, ohne diesen Skill jemals zu entwickeln. Dass du dein Training quasi spielen kannst. Also das geht Hand in Hand. Kannst du dein Training spielen? Ja. So klar, hast du Leitlinien, so, aber trotzdem spielst du dein Training, je nachdem, wie du dich halt fühlst. Ja. So, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Skill, weil das auch wieder zusammenhängt mit diesem, trainierst du neurotisch immer nach deinem Plan oder eben hast du Freiheit in deinem Training und so weiter. Und ich glaube, das muss man sich erarbeiten, das muss man lernen. Also das ist überhaupt kein deutsche Wörter, ist so schwierig. Ich will überhaupt nicht nach einem Trainingsplan zu trainieren abwerten, weil das musst du machen, um diesen Trainings-IQ überhaupt entwickeln zu können.
Weil sonst
die Frage ist, kommst du irgendwann weg davon oder bleibst du für immer eine Geißel von deinem Trainingsplan?
Ja. Ich meine, du hast gesagt, man macht den Plan neurotisch, ganz akkurat und denkt, das tun zu müssen und zu priorisieren und so weiter. Und natürlich gibt es auch das andere Spektrum, wo man dann zu feinfühlig wird und halt an den Punkt kommt, wo man immer sagt, ja, heute fühle ich das aber nicht und so weiter. Und dann kommst du natürlich auch auf eine Schiene, die nicht unbedingt geil für dich und deinen Fortschritt ist. So.
Das
und
ist aber auch,
das ist ein fucking Prozess.
Das ist auch neurotisch. Das ist nur ein anderes neurotisch.
Genau. So, und da in der Mitte. Und weißt du, natürlich ist es okay, mal eine Phase zu haben, wo man neurotisch auf der einen Seite ist, was ja auch geil ist. Und weil man das vielleicht gerade in der Lebensphase irgendwie braucht, sich da durchzuprügeln. Und natürlich ist es auch okay, wenn man sich dann vielleicht genau durch so eine harte Phase durchgeprügelt hat mit dem harten Training, auch mal auf das andere neurotische Spektrum zu gehen und sagen so, fuck it, jetzt mache ich mal nur easy, wieder eine Zeit lang. Das Problem ist nur, dieses Bewusstsein hat man nicht, wenn man an diesen beiden neurotischen Punkten ist. Und da immer wieder in die Mitte zu kommen und sich da einzupendeln und vielleicht sogar bewusst zu sagen, okay, geil, ich habe gerade richtig Bock und gehe jetzt mal neurotisch auf diese Ebene und baller mein Training so durch, auch wenn es irgendwie hart ist gerade und mir hier und da schon irgendwas wehtut, I don't know. Und dann neurotisch wieder aber bewusst an den Punkt zu gehen, hey, so wie das war letztes Jahr, ich habe so krasse Gains gemacht, ohne dass ich irgendwas trainiert habe. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Die ersten 5 Monate letztes Jahr neurotisch nach Progression und Plan trainiert. Und in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst. Aber ich habe da sehr progressiv trainiert und auch immer schwerer und immer schwerer und immer schwerer. Und dann wurde ich da so, dann war auf einmal so, boah, krass, nächste Woche bin ich im Urlaub. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da wurde ich wie so aus meinem Leben einmal genommen, in den Urlaub reingesetzt, nicht trainiert, viel gegessen, viel geschlafen, viel spazieren gewesen, ein bisschen Fahrrad gefahren, so. Ich war dann mit meiner Family in Irland, so. Es war einfach um 10 Uhr ins Bett gehen, weil es nichts mehr zu tun gab, so, und gab kein WLAN, um am Handy zu hängen und so. Es war perfekt. Dann um 7 oder um 8 aufstehen, fettes Frühstück, so Family halt irgendwie, ja, jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam. Ich so, ich hab vor 10 Stunden erst richtig krass viel zu Abend gegessen. Ich hatte nie Hunger in diesen 2 Wochen, aber es gab Frühstück, Mittag, Abendessen. Weil wir halt auch immer
was frühstückt man denn so in Irland eigentlich?
Ach du, alles Mögliche. Aber es Natürlich gibt es auch so traditional wie so English Breakfast. Und die haben Sausages und Ham und wie heißen die? Hash Browns und so. Also es gibt schon auch. Und das haben wir auch öfter mal gemacht. Wir haben das uns meistens selber gemacht.
Schon eher deftig.
Ja, ja, definitiv deftig. Definitiv deftig.
Ist schon crazy, wenn du einfach deinen Tag startest und erstmal so ein paar Würstel und ja, ein paar Bohnen und sowas.
Ja, also wir haben uns das meistens selber gekocht in unseren Airbnbs. Wir haben halt immer Eier gemacht. Es gab jeden Tag Eier und Toast und halt so ein Urlaubsfrühstück halt so. Und hatte dann immer unterschiedliche Einflüsse. Es gab auch mal Tomatenmozzarella, auch wenn es nicht irisch ist, aber oder und keine Ahnung, was original Irish Breakfast ist, aber es ist halt schon, für uns war das halt so, okay, hey, wir sind jetzt quasi, also wir sind in der Nähe von England, das heißt, wir machen auf jeden Fall den englischen Touch zum Frühstück. Und ja, und dann Mittagessen irgendwo in einem Pub-Food-Zeug, also long story short, ist ja völlig egal, richtig viel gegessen und richtig krass regeneriert und in diesen 2 Wochen gefühlt alles regeneriert, was ich davor 5 Monate trainiert habe und wo ich aber irgendwie so wie an einem Plateau war. Das habe ich aber nicht gemerkt, aber ich habe halt gemerkt, wie ich in diesen 2 Wochen da 5 Kilo zugenommen habe und nicht unbedingt, was man jetzt auch erwarten könnte, nachdem ich gerade so viel über Essen geredet habe, nicht nur Fett, so das weiß ich, krass gegained. Und das meine ich so, neurotisch auf dem einen Spektrum gewesen, ohne es zu merken, auf das komplett andere Spektrum gekommen und mir einfach richtig lange Zeit gegeben zu regenerieren. Fortschritt. Und sich da rein entspannen ist halt wichtig. Und eben nicht neurotisch sein, sondern in der Mitte irgendwie einpendeln und dann hier und da mal ein bisschen Gas geben, aber auf eine entspannte Art und Weise. Ist gut für eure Gains.
Gains werden halt nicht im Training gemacht, sondern wenn man sich vom Training erholt und so. Sollte eigentlich klar sein.
Ja, genau. Und deswegen macht es, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, einfach Sinn, sich nicht zu krass zu stressen wegen irgendwelchen Tipps und Guidelines, was vermeintlich das perfekte Training ist und sich darüber Gedanken zu machen.
Ich habe, deswegen beschäftigt mich das auch so viel, die letzten paar Praktikanten und jetzt auch wieder der aktuelle Praktikant und so weiter, die haben mir gezeigt, dass ganz, ganz viele Leute und auch gerade junge Leute, und mir ist auch inzwischen irgendwie klar, woran es liegt, zu sehr auf dem neurotischen Spektrum sind von, oh nee, ich muss sich alles gut anfühlen und ich brauche überall die perfekte Technik und ich muss mich super bewegen und ich muss immer an meinen Bewegungsoptionen arbeiten und so. Und dann kommen halt so Leute, die theoretisch schon irgendwie ein paar Jahre vielleicht Trainingserfahrung haben, wo ich aber sage, du hast noch kein einziges Jahr Trainingserfahrung, mein Freund. Und da bin ich so, hey, du musst erstmal neurotisch werden auf dem Spektrum. Mach dir einen Plan, trainier diesen Plan, zieh diesen Plan durch, trainier progressiv, trainier schwer, ess einen Haufen, bau ein paar Muskeln auf, werd wirklich stärker. Geh erstmal, erkunde erstmal dieses Ende vom Spektrum. So, weil meiner Meinung nach sollte man zuerst sich da bewegen, bevor man dann aufs andere Ende vom Spektrum vielleicht irgendwann kommt und halt super neurotisch wird, so, nee, meine Übungsausführung muss perfekt sein und ich muss, und alles muss irgendwie die Funktion von meinem Körper fördern, also Funktion biomechanisch und was Bewegungsoptionen angeht und so. Und das ist so, du überspringst, wenn du von Anfang an deine Trainingskarriere so startest, du überspringst ein extrem wichtiges Learning und eine extrem wichtige Trainingsphase. Und deswegen bin ich gerade ein ziemlicher Hard-Ass mit Praktikanten, die müssen erstmal trainieren, die müssen erstmal schweres Eisen bewegen, weil wenn du das nie gemacht hast und du willst in diesem Trainingsbereich oder auch als Physio, als aktiver Physio arbeiten oder so, dann fehlt dir was. So, und das sind Fakten. Das ist, also ja, am Ende ist es natürlich meine Meinung, aber meine Meinung sind Fakten in diesem Fall. Nein, es ist wirklich so. Du wirst dein Potenzial nicht ausschöpfen können, wenn du in diesem Bereich arbeitest, wenn du diese Phase nicht durchlaufen hast.
Ja,
so, das ist so. Du musst das gemacht haben. Was wollen die Leute, mit denen du mal arbeitest als Trainer oder Physio? Die wollen stärker werden, die wollen Muskel aufbauen, die wollen besser aussehen, die wollen Fett verlieren und so weiter. Und wenn du das selber nie gemacht hast, weil du von Anfang an deiner Trainingskarriere dachtest so, oh ja, es geht ja nur um die perfekte Bewegung und so weiter. Sorry, dann wirst du kein besonders guter Coach werden. Dann fehlt dir für immer ein fettes, fettes Potenzial. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen mehr Drill Sergeant mit Praktikanten, die irgendwie meinen, sie kommen zu uns und machen jetzt hier das perfekte alternierende Flachbankdrücken mit Kurzhanteln, wo ich mir denke, Bruder, sorry, aber du müsstest doppelt so viel bewegen. Mhm. Und vielleicht erstmal dich unter eine Langhantel klemmen und erstmal deinem Körper beibringen, was es bedeutet, mit Last, mit externer Last tatsächlich umzugehen.
Zerquetscht
zu werden. Das ist ein Skill, den man halt braucht. Und von da aus, wenn man das entwickelt hat, dann kann man alle möglichen Abzweigungen nehmen. Und dann kommen wir zu dem Thema so, entwickel dein Trainings-IQ, lern autoreguliert zu trainieren und so weiter. Aber das ist eine Illusion, dass du irgendwie von Anfang an perfekt alles autoreguliert checkst und so weiter. So, weil wie willst du überhaupt deinen Körper auf dieser Ebene wahrnehmen, wenn du ihn nie auf der Ebene wahrgenommen hast von, was bedeutet denn eine echte Belastung? Was bedeutet es denn, wenn du vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hast und so weiter? Und ich glaube, wir bewegen uns eher in eine Ecke, in unserer Bubble, wo viele Leute eher auf dem neurotischen, autoregulierten Spektrum recht sind, wo alle Bewegen overthinken und Belastung overthinken und sich nicht mehr belasten. So, und andere Teile der Bubble bewegen sich natürlich eher auf dem anderen Ende vom Spektrum, eben neurotisch im Sinne von, nein, ich muss immer mehr und immer schwerer und so weiter. Aber ja, wenn du ein Guter bist, dann kannst du dich auf dem Spektrum bewegen. Und ich bin der Meinung, dass du, damit du ein großes Spektrum hast, auf dich, dem du dich bewegen kannst, dass du die Endpunkte halt mal erlebt haben musst. Und wenn du die nie erlebst, dann, dann wird dein Spektrum klein bleiben. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
So funktioniert halt Veränderung. Ne? Du hast es vorhin gesagt, so, um dein Potenzial auszuschöpfen, was ja schon das dezidierte Ziel von sehr vielen Menschen ist, einfach egal jetzt in welchem Kontext, aber um bei dem Kontext zu bleiben, auch von jungen Praktikantinnen und Praktikanten, die bei uns anfangen, die kommen ja zu uns, um was zu lernen um irgendwann ihr Potenzial auszuschöpfen. Und da musst du deine Grenzen gehen. Und scheißegal, welches Potenzial deines Körpers oder deines Verstandes du ausschöpfen willst, das geht halt nur, wenn du lernst, an deine Grenzen zu gehen. Und wenn du dann mal über deine Grenzen hinausschießt,
ja, hoffentlich machst du
das. Auch nicht so schlimm, weil, also, keine Ahnung. So.
Und das eine bedingt das andere. Hier, praktisches Beispiel gestern. Aktueller Praktikant macht alternierendes Bankdrücken und er macht es mit einem offensichtlichen technischen Fehler einfach. Also da braucht man nicht sagen, es gibt keine falsche Bewegung und so. Wer so Bank drückt, so, das ist einfach nicht richtig. Ich muss jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, was es genau war. Und dann habe ich ihm gesagt, so, beweg mal ein ordentliches Gewicht. Natürlich schön provokant. Erstmal hier am ersten Tag wirst du erstmal abgewatscht. Hallo, herzlich willkommen.
Warte ganz kurz.
Viel Spaß bei deinem Praktikum.
Die erste Frage war, als er auf die Trainingsfläche kam. Hast du schon mal mit Gewichten trainiert?
Ja. Das war meine erste Frage. Das war auch berechnet, dass ich die so formuliere.
Habe ich sofort gecheckt.
Ja, genau. Und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, als ich das gesehen habe, nimm einfach mal ein ordentliches Gewicht, also ein angemessenes Gewicht, weil das, was du gerade bewegst, das ist zu leicht für dich. So, du bist stärker als das. Weil ich der Meinung war, und es hat sich auch als richtig herausgestellt, dass du diesen technischen Fehler gar nicht machen kannst, wenn du ein anständiges Gewicht hast. So, das geht gar nicht. Weil sonst würdest du die Übung failen quasi. Aber das ist, wenn du dich immer in so einem Bereich bewegst, wo du halt noch 6 Reps in Reserve hast am Ende, aber du hast dich auf die vermeintlich perfekte Technik konzentriert, so, dann organisiert sich dein System unter anderen Voraussetzungen, als wenn du ein echtes Gewicht bewegst und mit einer Rep in Reserve trainierst. Und dann organisiert sich dein System auch so, dass deine Technik automatisch gut sein muss, weil sonst kannst du dieses Gewicht gar nicht bewegen. Also es ist so ein ganz einfacher Faktor, um an seiner Technik zu arbeiten, ist, mit einem angemessenen Gewicht zu arbeiten. Und das bedeutet für viele, also in dem Fall hat es bedeutet, mit deutlich mehr Gewicht. Weil das funktioniert gar nicht, dass du Bankdrücken so machst, weil eben, da schaffst du keine einzige Rap. Und der einzige Faktor, der dann dir die richtige Technik beibringt, in Anführungszeichen, ist genug Gewicht bewegen.
Ja.
So, manchmal muss es nicht deeper sein als das.
Voll.
Das hat es für mich so ein bisschen auf den Punkt gebracht, zu so diesen Trend, den ich so ein bisschen irgendwie gerade beobachte. Und ich sehe den natürlich nicht nur bei unseren Praktikanten, sondern auch bei ganz vielen anderen Leuten im Internet und so weiter. Und ja, wie gesagt, halte ich irgendwie für ein Problem in dem Sinne, dass Leute ihr Potenzial dadurch einschränken.
Ja.
Oder beziehungsweise einfach nicht ausschöpfen werden.
So zu viel Verkopftheit oder Verkopfung sorgt dafür, dass man sich selbst im Weg steht.
Ja.
Krass. So auch über die Fitnessbranche hinaus. Krasser Gesellschaftsstruggle, glaube ich, heutzutage.
Da fällt mir gleich noch ein Beispiel ein. Ich habe nach unserem letzten Seminar mit Basti, mit dem Andi drüber geredet, dass wir die Praxis umbauen müssen. Mhm. Und zwar in dem Sinne, dass, weil alle machen die Übungen, alle coachen sich gegenseitig und so weiter. Und das macht man meistens halt mit sehr submaximalen Gewichten, dass man halt irgendwie die Bewegung versteht und so. Und das ist, verstehe mich falsch, das ist völlig fein. Aber wir wollen in Zukunft eine zweite Praxisrunde einbauen, wo jeder diese Bewegungen mal ausmaxt.
Ja, ist geil.
So für einen Satz zumindest.
Ja.
Weil das ist einfach was anderes. So, das ist was anderes, wenn du reziprokes Kurzhantelbankdrücken machst und du legst dich dahin mit, keine Ahnung, Zehnerhanteln, obwohl du, wenn du bilateral Kurzhantelbankdrücken machst, machst du es mit 30ern normalerweise. Ja. So, natürlich verändert sich alles an der Bewegung, wenn der Widerstand größer wird.
So wichtig.
Und du willst ja trainieren mit diesen Übungen. Das sind ja keine schönen, wir optimieren hier deine Bewegungsmuster-Sachen, sondern das sind, wir optimieren deine Bewegungsmuster-Sachen, wir optimieren deine Muskelmasse und deine Kraft und dafür brauchst du eine gewisse Intensität. So, ja. Da wird sich nie was dran ändern, an diesem Grundprinzip von Anpassung, von Adaption und so weiter. Und genau deswegen werden wir das in Zukunft einbauen in unsere Seminare, weil Leute müssen da rausgehen und auch wirklich trainiert haben. Also im Sinne von nicht mit 10 Reps in Reserve und theoretisch verstanden haben, wie die Bewegung vielleicht funktioniert, sondern praktisch erfahren haben, wie diese Bewegung funktioniert unter ausreichender Last für einen Trainingsreiz. Und auch koordinative Trainingsreize, die werden nicht wirken, wenn du viel zu wenig Gewicht bewegst in Bewegungen.
Endbock.
Ja, also da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, liebe Gruppe vom 13. Juli. Und 14.07. und liebe Gruppe von 23. und 24.11. Wir freuen uns schon drauf.
Und
wird es ein bisschen mehr Blood, Sweat and Tears geben.
Der Podcast kommt, nachdem wir in Nibül waren, raus. Aber da machen wir das auch schon. Weil am Ende ist genau das der Trainingsplanungsfaktor, den die Gruppe möchte und braucht.
Genau.
So können wir dann über Trainingsplanung sprechen.
Trainingsplanung, a.k.a. Prinzipien der Progression und so weiter. Und auch da, du brauchst erstmal eine Baseline, damit du überhaupt progressieren kannst.
Ja, richtig gut. Geil, ich freue mich.
Ja, es ist so wichtig, Mann. Es ist so wichtig.
Hey, was geht bei dir und deinem Training eigentlich? Oder wolltest du gerade noch was dazu sagen?
Nee, es geht in meinem Training. Also meine Basketball-Saison ist vorbei, jetzt seit, ich glaube, knapp 2 Wochen erst. Dementsprechend trainiere ich nicht mehr 2 bis 3 Mal die Woche im Gym, sondern 4 bis 5 Mal die Woche im Gym. Hat sich krass geändert. Das ist quasi jetzt mein Off-Season-Training. Ich bin gerade noch in der Testphase am Anfang, also so in meiner Intro-Woche oder in meinen Intro-Wochen, wobei sich da schon langsam was bildet. So, also auch das ist wieder, wie entsteht ein Trainingsplan bei mir. Ich setze mich nicht hin mit einem Blatt Papier, so wie ich es teilweise früher gemacht habe, schreibe mir was auf und dann trainiere ich, sondern ich trainiere. Dann setze ich mich hin, schreibe ein bisschen was auf und dann trainiere ich weiter. Also so der Plan entsteht aus dem Tun und so. Und ich muss erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Und da bin ich gerade noch ein bisschen, aber generell, ich werde 2 Oberkörpertage wieder machen. So, es ist einfach, es funktioniert irgendwie gut. Ich werde wieder richtig schwere Gewichte bewegen, weil, also ich halte es für kontraproduktiv für mich, während der Saison irgendwie jetzt zum Beispiel schwere Deadlifts zu machen oder super schwere Squats, so, also wirklich kontraproduktiv. Da habe ich jetzt wieder Bock drauf und in der Off-Season, wenn ich jetzt nicht gerade Saison habe, dann halte ich es für sehr, sehr produktiv. Also es ist halt so, zu welchem Zeitpunkt machst du das?
Ja.
Das heißt, ich habe die ersten schweren Deadlifts gemacht am Montag seit über einem halben Jahr.
Geil.
Weit über einem halben Jahr. Schwere Squats, also einfach generell wieder schwere bilaterale Lifts werde ich jetzt wieder ein bisschen mehr einbauen. Ist geil. Und ansonsten bastel ich mir halt so meine Übungen irgendwie drumrum. Also jetzt zum Beispiel, gestern war Oberkörper, schlechtes Beispiel. Gehen wir wieder zum Montag. Montag habe ich schwer gehoben. Dann habe ich explosive Beinpresse gemacht auf Power Output, also auch mal eine andere Qualität trainieren. Nicht nur schwer und langsam mich bewegen, sondern auch so mittelschwer und schnell mich bewegen.
Andi würde jetzt sagen, schwer und langsam, wie wenn du Basketball spielst.
Vielleicht würde er das sagen. Sehr schön, dass du hier bist und uns vertreten. Sack. Aber ja, ich spiele so, wie ich trainiere. Und
komisch, oder?
Seltsam, ja. Und dann habe ich noch unilateral was Kniedominantes und was Hüftdominantes gemacht. Dazu ein paar Plyos. Ich beta-teste gerade das Basketball-Off-Season-Programm, was bald rauskommen soll, weil das muss bald rauskommen, weil die Off-Season ist ja auch irgendwann dann vorbei, stimmt, für die ganzen Baller. Das heißt, da teste ich die ganzen Plyos und so weiter. Das mache ich immer am Anfang. Ich mache jetzt nicht mehr meine ISOs, weil mein Fuß so, ich merke da nichts mehr. Die Plantarfaszitis ist quasi komplett weg gerade.
Auch schon jetzt beim Basketballspielen nichts mehr gemerkt?
Ja, beim Basketballspielen habe ich ja währenddessen selten wirklich was gemerkt, sondern es ist dann immer am Tag danach. Und vor allem so am Morgen danach, so ganz klassischer Anlaufschmerz. Das habe ich im Moment gar nicht mehr. Und jetzt will ich quasi probieren, komme ich weiter ohne die ISOs aus? So, oder brauche ich die quasi auch mehr oder weniger noch länger oder vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise dauerhaft? Im Moment funktioniert's und natürlich passe ich meine Trainingsinhalte, also biomechanisch, nach wie vor ein bisschen dran an, dass ich an dem arbeite, im Fuß-Sprunggelenk-Komplex, was ich da nicht so gut kann. Also das lasse ich mit einfließen ins Training, das sprinkle ich mit rein in die Übungsauswahl und Übungsausführung in meinen Fokus, aber ohne diesen relativ isolierten Approach von, ich will diese Struktur loaden und deswegen mache ich quasi diese ISOs. Mal schauen, wie es läuft. Bis jetzt läuft's gut. Genau, und sonst habe ich mir einfach ein paar kleine Ziele gesetzt wieder. Zum Beispiel will ich im Reziproken Kurzhantelbank drücken, so richtig stark werden. War so mein Ziel, weil das erste Mal, als ich das ausprobiert habe, unsere schwersten Kurzhantel sind die 50er, die liegen da immer so rum. Und ich denke mir so, okay, ja, wenn es die schwersten sind, dann muss ich die ja für mindestens 10 pro Seite bewegen können beim Reziproken Benchen. Das erste Mal, als ich ausprobiert habe, habe ich 5 pro Seite geschafft. Gestern waren es schon 7 pro Seite. Also ich glaube, 10 pro Seite ist relativ schnell erreicht. Also muss ich mir dann ein höheres Ziel setzen.
Alternierend hast du das doch schon für deutlich mehr Reps gemacht, oder?
Nee, ich glaube nicht so an alternierendes Bankdrücken. Ich habe nie alternierendes Bankdrücken wirklich konstant trainiert. Ich mache immer reziprokes Bankdrücken oder bilaterales Bankdrücken tatsächlich.
Witzig.
Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie taugt mir alternierend einfach nicht so sehr. Ist auch beim Überkopfdrücken. Ich mache Military Press gerade zum Beispiel wieder, weil es einfach früher mein Lieblingslift war und weil es immer noch ein geiler Lift ist. Und da mache ich reziprokes Überkopfdrücken mit Kurzhanteln. Aber ich mache eigentlich keine alternierenden Sachen.
Witzig, ich finde alternieren schon geil. Aber meine eine Seite halt auch. Aber ich bin halt auch ein Fan von ISOs, ne? Also ich bin Fan von trainieren, ohne mich zu bewegen am Ende, stelle ich gerade fest. Aber deswegen verwehre ich mir gerade ISOs auch. Also
ähnlich. Aber machst dich lustig über mich und wie langsam ich trainiere. Es geht nicht langsamer, als sich nicht zu bewegen.
Ich mache gerade keine ISOs für meine Knie auch, weil ich sage, okay, hey, das habe ich echt lang gemacht und es war immer so, okay, ich merke irgendwas in meinem Knie, zack, ISOs, Split Squat oder Leg Extension, sofort an die Leg Extension gerannt, die wir nicht haben und habe ISOs
gemacht. Willst dich nicht so sehr abhängig machen von dieser einen Intervention,
oder? Und jetzt fühle ich gerade so rein, hey, was tut denn noch gut, wie Slow Resistance Training, welche Übungen, welche Bewegungen und wie schlimm ist es, wenn ich irgendwas trigger für 1-2 Tage und wie gut ist es danach, auch wenn ich diesen Reiz gesetzt habe und ja, keine ISOs gerade.
Ja, geil. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass halt die ISOs sind halt einfach heller anstrengend und machen mir deutlich weniger Spaß, als halt irgendwie coole Bewegungen machen.
Ja.
So. Und da bin ich gerade noch ein bisschen am Rumspielen, eben coole Bewegungen, welche coolen Bewegungen ich machen will. Ich mache mir auch viele Gedanken über die Plyos oder generell mein Sprungtraining, weil so am Ende muss ich höher springen können. Nee, ist mir eigentlich relativ egal. So, da bin ich drüber hinweg. So, ich kann immer noch danken. Ich kann sogar, ich habe am letzten Mittwoch habe ich noch so halt nach dem Zocken so eine kleine Dank-Session gemacht. Das würde ich gerne öfter einbauen jetzt. So, wir haben einmal die Woche die Halle und da will ich eigentlich immer so mindestens eine Viertelstunde einfach danken. Mhm. Und dann glaube ich auch, dass das so, was mein Sprungkrafttraining angeht, so, ich kann mir den Kopf drüber zerbrechen, welche Plyos und Sprungvarianten ich mache. Oder ich gehe halt einfach irgendwie einmal die Woche und dank einfach für eine Viertelstunde in der Halle, hab mega Spaß und hab das spezifischste Sprungkrafttraining, das es überhaupt gibt. Also da bin ich so ein bisschen, okay, mach dir nicht so einen Kopf über Plyos, und Plyos sind dann wieder eher ein Tool, dass ich gesund bleib in erster Linie. Aber so meine Sprungkraft steigern, erstens muss ich sie nicht steigern, und wenn, dann mache ich es spezifisch. Und wenn ich dadurch dann ein bisschen höher springe, weil ich das öfter mache, so, dann ist cool. Und wenn nicht, dann ist es mir auch scheißegal. Ja. Also es ist ja generell so ein Ding. Ich bin halt, und das mache ich ja schon länger so, für mich bedeutet Performance-Training und Athletiktraining und sportspezifisches Training und was auch immer, wie du es nennen willst, einfach nur so trainieren, dass ich maximal antifragil bin und dass ich gesund bleibe. So, das habe ich letzte Saison geschafft. Ich habe kein einziges Spiel verpasst. Ich habe verletzungsbedingt, ich habe 3 Minuten, glaube ich, verpasst in der Saison, als der eine Typ mir, in beide Augen gelangt hat.
Was hättest du präventiv dafür trainieren können?
Ja, ich glaube, es gibt so Augendrills, die man machen kann. Vielleicht hätte ich meine Augen schneller zubekommen und hätte nicht so sehr aus dem Auge geblutet. Aber ich glaube, das war wirklich die einzige Zeit, die ich so verletzungsbedingt irgendwie verpasst habe in der Saison. Da bin ich mega stolz drauf, weil natürlich bestätigt mich das irgendwie in dem, was ich bis jetzt so gemacht habe. Also nicht nur letzte Saison, sondern über die letzten Jahre, wie ich über mein Training nachgedacht habe, wie ich mein Training gestaltet habe. Und genauso soll es weitergehen. Und ich weiß auch, dass der limitierende Faktor nach wie vor, also wenn ich einen rauspicken muss, ist nach wie vor mein Cardio. Ist nach wie vor das, worauf ich am wenigsten Bock habe. Deswegen trainiere ich es am wenigsten. Deswegen ist es nach wie vor mein limitierendster Faktor, so um einfach besser performen zu können. Also auch das nehme ich natürlich zum Anlass, um wieder ein bisschen mehr Cardio zu machen jetzt in der Offseason. Aber halt auch nur ein bisschen mehr, weil mir macht halt immer noch am meisten Spaß, mir irgendwelche weirden Übungen auszudenken und die schwer zu trainieren. Die schwer zu trainieren, diese weirden Übungen. Und ich will auch so ein bisschen so dieses, ich will das auch zeigen einfach, zum Beispiel auf den sozialen Medien, weil die Leute ja auch irgendwie öfter mal anprangern, so, ja, das ist ja alles schön und gut, eure fancy Bewegungen, aber es geht ja darum, Muskeln aufbauen und stark werden. Ich will immer so, hä? So, ja, aber Muskeln aufbauen und stark werden kannst du so ziemlich mit jeder Übung, du musst sie nur schwer genug beladen, und da sind wir wieder bei unserem Thema, was wir vorhin hatten, und warum Praktikanten abgewatscht werden und halt einfach schwer trainieren müssen. Weil eben diese ganzen, in großen Anführungszeichen, fancy Bewegungen, die wir benutzen, die irgendwie Teil von unserem System sind, so, das sind keine, wir machen nur die Bewegung schön Übungen. Die müssen alle progressiv und schwer trainiert werden. Und das geht gar nicht so wirklich in mein Hirn rein, warum Leute das nicht verbinden können. Also warum da so schubladenmäßig gedacht wird, immer noch von vielen. Das heißt ja, reziprokes Bankdrücken, damit kannst du nicht stark werden und Muskeln aufbauen. So, hä? Ja, weil du schwach bist in der Übung. Du kannst es nicht, weil du schwach bist. Und deswegen, also ja, ich will das einfach mehr zeigen, weil eben, so, wenn ich dann reziprokes Bankdrücken für 15 Reps pro Seite, ob ich das schaffen werde, I don't know, mit den 50ern mache.
Das wäre schon wild, Alter.
Das wäre zum Beispiel ein cooles Ziel. Aber das wäre richtig wild, weil ich glaube, ich kann ihn noch nicht mal bilateral für 15 Reps bewegen.
Dann kannst du es auf jeden Fall.
Ja, da, genau.
Das ist der Punkt. Das ist ja auch so ein krasser, das war auch so, ja, klar.
Ja.
Wenn du reziprok für 10 Wiederholungen pro Seite die 50er drücken kannst, dann kannst du es bilateral locker für 10 Wiederholungen. Wenn du für 10 Wiederholungen bilateral die 50er drücken kannst, kannst du es mitnichten reziprok für 10 pro Seite. Nicht mal annähernd. Und das ist so,
Ja, weil halt der koordinative Anspruch deutlich höher ist.
Ja, klar, das kommt dann auch
die Übungssache
dazu und so weiter. Aber es ist halt auch einfach so das ist auch eine Output-Sache einfach generell. Wenn du reziprok diesen Output generieren kannst, dann kannst du es bilateral erst recht. So.
Ja, weil du lernst ja, wenn du zum Beispiel jetzt, wir bleiben bei reziproken Bankdrücken, wo du viel mehr Optionen hast. Also du hast quasi mehr Freiheitsgrade, als wenn du es bilateral machst. Deutlich mehr. Das heißt, du musst mehr Shit kontrollieren. Du musst mehr Shit koordinieren. Viel mehr, als wenn du es bilateral machst. Deswegen sind ja bilateral auch immer der Goldstandard, weil du musst weniger Variablen kontrollieren, koordinativ. Du musst weniger Stuff stabilisieren, was das gleiche ist wie kontrollieren am Ende. Und dementsprechend ist es leichter und du hast mehr Kapazitäten für den puren Output, aka wie viel Gewicht bewegst du. Und dann ist ja klar, dass wenn du da gut wirst, quasi mit vielen Freiheitsgraden, und dann reduzierst du auf einmal die Freiheitsgrade und gehst wieder zum bilateralen Lift, zum Beispiel Kurzhantelbank drücken, dass es dir dann leichter fällt.
Ja.
Weil du ja schon gelernt hast, gut zu werden mit viel mehr Optionen. Und wenn du dann deine Optionen einschränkst, dann ist dein Körper natürlich so, okay, let's go. Jetzt gar kein Problem für mich, hier den Output zu liefern und die Power irgendwie auf die Straße oder auf die Bank zu bringen. Das mache ich. Ich mache übrigens dann immer einen Oberkörpertag, mache ich bilaterales Kurzhantelbankdrücken und push das. Und einen anderen Tag mache ich reziprokes Bankdrücken und push das. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich da jetzt irgendwie fancy werde und irgendwelche, quasi ich mache erst reziprok und dann mache ich noch bilateral hinterher am gleichen Tag und irgendwelche Supersätze oder mache es im Wechsel oder so. Aber das ist am Ende ist, glaube ich, unnötig. Ich mache einfach einen Tag so, einen Tag so. Und dann mache ich halt die Lifts, die mir Spaß machen, die auch gleichzeitig Sinn machen für mich und meine Voraussetzungen halt, und versuche die zu pushen. So. Also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Was ist mit hier Wack Press? Quiz Press, Wack Press?
Die habe ich gestern vergessen, aber die werde ich auf jeden Fall auch weiter drin behalten. Es war ja eine Zeit lang und wird es jetzt auch wieder werden. Ich habe es, glaube ich, eine Woche ausgelassen. Hauptsächlich so mein Warm-up eigentlich, ja. So für meinen Oberkörper. Und halt auch wieder eine Übung, die halt einfach mir Spaß macht. Und dann, weißt du, du kannst ja immer, du könntest es aus so vielen Richtungen betrachten und auch verargumentieren. So, ich kann auch sagen, so ja, damit aktiviere ich mein ZNS, weil ich mache was Explosives und deswegen mache ich es am Anfang. So, ja, keine Ahnung, vielleicht. I don't know, ich glaube nicht so wirklich dran. Aber es ist auch egal, aus welchem Grund ich das mache. So, weil es macht aus diversen Gründen Sinn, dass ich das am Anfang mache. Also es ist so, für alle Zuhörer, die natürlich keine Ahnung haben, von was wir reden, hat so eine explosive Push-Press mit der Landmine, mit viel Rotation und einem Richtungswechsel und so. Ist einfach eine coole Bewegung, die mir halt Spaß macht.
Ich mache die auch einmal die Woche, weil auch die macht für mich super viel Sinn aus Gründen. Zum Beispiel ist eine schnelle Bewegung in meinem Bein. Also ich mache die mit diesem
Chaosgründe halt
Sprung,
auch wieder, gell?
Sprung noch am Ende, genau. Und halt eine schnelle Sprung- und Stoppbewegung am Ende über eine geringe Amplitude, was ein geiler Start ist für eine schnelle Start- und Stoppbewegung für meine Knie. Und ist auch eine schnelle Bewegung für meinen Oberkörper, die ich jetzt ja, weißt du, so wenn ich auf dem Kopf stehe, so keine schnelle Bewegung.
Wieder beim statischen Basti, der sich nicht bewegt. Alternierendes
Bankdrücken, keine schnelle Bewegung. So. Also da bringe ich quasi nochmal eine Note mit rein, die ich sonst halt nicht in der Woche habe. So. Und es ist auch geil. Und es macht halt Bock. Und generell, ich möchte auch irgendwann halt an den Punkt kommen, wo ich so nicht mehr nur im Handstand stehe oder nicht mehr nur in der Bridge stehe, sondern mich da auch irgendwie rein und raus bewegen kann. Weil ich halt
du musst vor allem lernen, in der Bridge zu laufen, so exorzismusmäßig.
Ja.
So einfach nur, um Leute zu erschrecken.
Treppe hoch und runter ist
genau.
So, wenn, ja, geil. deswegen übe ich das eigentlich. Aber das ist halt was mir einfach schwerfällt, so mich dynamisch durch den Raum zu bewegen. War halt was ich noch nie in meinem Leben viel hatte. So. Und deswegen
Fitness people are the worst movers,
ja,
right?
Ja, voll. Das ist aber geil. Und das macht Bock. Und ich merke aber, wie so, keine Ahnung, wie mein ganzer Körper da knarzt und so. Und da irgendwann nicht mehr zu knarzen, habe ich halt Bock. Und deswegen will ich auf unterschiedlichste Art und Weise Bewegungen, die ich noch nicht hatte, in mein Training integrieren und halt auch in der Geschwindigkeit, die ich bei Bewegungen, die ich vielleicht schon hatte, lange nicht hatte.
Und der Hauptgrund, warum ich diese Übung integriert habe, war, ich muss irgendwas in meinem Plan haben, was David Wack quasi macht oder sich ausgedacht hat.
Voll.
So, das ist einfach, das ist eins von meinen Life Goals.
Ja.
Ich brauche mehr David Wack in meinem Leben und ich glaube, die ganze Fitnessbranche braucht mehr David Wack in seinem Leben. In ihrem Leben?
In ihrem Leben.
Ist die Fitnessbranche eine Frau, gell? Ja.
Ja, ich habe auch auf jeden Fall Bock auf das Athletikprogramm, wie ich da kommentiert habe drunter. So, alle brauchen dieses Programm, weil Ich weiß ja am Ende noch gar nicht, was wirklich drin sein wird, aber ich kann mir grob vorstellen, was drin sein wird und vor allem, welche Perspektive das auf dieses Athletiktraining bringen wird. Und das ist so eine Perspektive, ja, die mich halt oft irgendwie langweilt, weil da oft auch so, das, da ist auch so viel Verkopfung drin und was
soll ich denn jetzt machen? Da wird so viel rumoptimiert und
am Ende, und ich sag nicht, dass es einfach ist, und es hat auf jeden Fall auch die Berechtigung, sich da sehr viel Gedanken drüber zu machen, in Kombination mit unterschiedlichen Sportarten, was bedeutet Athletiktraining für diese Sportart und was ist sportartspezifischer für die und so weiter, aber auch da kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man die Kirche im Dorf lassen kann und sich selbst im Weg steht, wenn man es so krass verkompliziert, weil am Ende für so viele Menschen, die diese Athletikprogramme kaufen und trainieren, die es von unterschiedlichsten Seiten gibt, so das sind ja nicht Profisportler.
Ja.
Auch, und selbst für die ist es am Ende halt auch so, würde das wahrscheinlich eine sehr solide Basis bedeuten. Aber da halt einfach so, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und zu fokussieren und nicht denken, irgendwas im Gym super krass an die Sportart anzupassen und auch nicht denken, das zu müssen, sondern halt einfach, wie du vorhin gesagt hast, runtergebrochen, in der Lage zu sein und zu bleiben, viel seine Sportart trainieren, ist schon mal eine ziemlich gute Grundlage für mich, für so ein Athletik-Trainingsprogramm. Und dann klar kann man da, macht es gestern auch mit dem Praktikanten drüber gesprochen, natürlich.
Also warst du dazu jemals?
Ich war ein bisschen so Good Cop, Bad Cop, unsere Rolle.
Gut, ja.
Es war schon so ein bisschen, ich glaube, gestern habe ich das irgendwie mal erzählt.
Es macht auch so Spaß, die Rolle von Bad Cop zu spielen, einfach ganz ehrlich, so, ich liebe den Scheiß.
Das ist schon, ich habe mich so gefragt, wer bei uns denn früher so der Good Cop war.
Es gab keinen Good Cop. Da habe ich auch drüber nachgedacht.
Weil es war so, okay, Andy, save the Bad Cop. Aber ne, Thilo war jetzt eigentlich auch nicht unbedingt ein Good Cop.
Nicht im Training, Mann, nicht im Training. Du wurdest halt abgewatscht, so. Und das ist so, da habe ich proaktiv drüber nachgedacht. Das ist eine Kultur, die ich wieder mehr bei MTMT reinbringen will. So, als ich hergekommen bin, so, da habe ich die ersten Jahre meine Fresse gehalten, das trainiert, was der Andi gesagt hat, und ist so schwer trainiert, wie der Andi gesagt hat. Und das war's. Ja. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass es so war. Das ist ja der Punkt. Es geht nicht darum, dass ich sage, so, jeder braucht die oder jeder muss es so machen, wie ich es gemacht habe, aus Gründen, sondern es hat mir eine extrem gute Basis und Grundlage geliefert, um Training zu verstehen und auch besser zu trainieren und so weiter. Also lass uns das Good Cop, Bad Cop Ding auf jeden Fall weiterspielen.
Und ich mache auch nicht zu sehr Good Cop.
Genau, ab und zu schmeißt du so einen Curveball. Ach Gott.
Ja, das ist dann so richtig hinterfotzig eigentlich, wenn ich so tue, als ob ich der Good Cop wäre. Und dann
und auf einmal
doch der blöde Kommentar.
Gibt's doch zwei Bad Cops.
Geil.
Wir haben ja noch viel mehr Cops auch im Gym. Ja. Wir können die Rollen noch ein bisschen mehr verteilen.
Wie wir da gerade hingekommen sind, ich hatte, unser aktueller Praktikant ist der Fußballer und hat mir dann so erzählt, er hat dann letztes Jahr irgendwie so ein Training gemacht, das nicht so gut zu seinem Fußballtraining gepasst hat, weil er sich dann irgendwie die Hemmis, gezerrt hat, angerissen, keine Ahnung, irgendwie sowas war da mit seinen Hemmis, ich weiß nicht mehr genau. Und weil er auch so war, er will so ein bisschen spezifischer für sein Fußballtraining trainieren, dann war ich auch so, jetzt warte mal, was bedeutet denn
das? Da würde ich erstmal, genau.
Und
erstmal ein Andi gemacht. Was heißt denn das?
Und er hat mir dann, und sein Training war halt sehr hypertrophielastig. Das war halt auch so, keine Ahnung, typisches Split, dass du dann irgendwie kriegst, ja, trainier mal, du brauchst ein bisschen mehr Muskeln auf deinem Frame, so was ja auch sein Ziel ist. Und natürlich ist das was jetzt, und da jetzt komme ich zum Punkt, was ist nicht optimal mit einem Athletiktraining, egal ob in der Saison, vor der Saison, nach der Saison, zusammenpasst, weil es halt einfach nicht darauf ausgelegt ist. Es kann gut für dich sein, wenn du jetzt ein Mensch bist, der das brauchst, in einem gewissen Zeitraum Muskulatur aufzubauen, aber die dann auch wieder quasi an den Sport oder an die Belastung, die du hast, anzupassen. Also ich wollte nur sagen, so, ist natürlich auch nicht egal, was man Athletiktrainings-wise macht.
Das ist überhaupt nicht egal.
Und man kann das deutlich besser machen als einfach irgendein Hypertrophietraining. Und aber es ist auch nicht so schwer, das einfach geil zu machen. Den Punkt wollte ich noch bringen. Und deswegen freue ich mich auf das Programm, weil das wird am Ende so eine geile Mischung aus, was du im Gym machen kannst und was aber nicht zu verkopft ist, was dir aber krass für deinen Sport, egal welchen Sport wahrscheinlich du machen wirst, hilft.
Das ist auch, also ich habe auch drüber nachgedacht, so wie nennt man das Programm und überhaupt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es also dass ich den Namen eigentlich schon gefunden habe und dass es Ball ist Leben heißen wird. Und es wird Ball ist Leben heißen, weil es auch jedem Athleten, der irgendwas mit einem Ball macht, was bringt.
Ja.
Weil wirklich dieses Spezifizieren von Athletiktraining, das macht ab einem gewissen Punkt ein bisschen Sinn. Aber generell geht es darum, dass du einfach gewisse Qualitäten, gewisse koordinative Skills entwickelst. Weil bei jeder Sportart, bei der du sprintest, springst und die Richtung wechselst, für jede von, wenn das in deinem Sport drin ist, und das ist in den meisten Sportarten, besonders Sportarten mit einem Ball irgendwie drin, wird dieses Programm gut für dich sein, weil es darauf abzielt, weil es nicht auf Basketball abzielt, sondern auf die Qualitäten, die du im Basketball brauchst. Und die brauchst du nicht nur im Basketball, sondern in so ziemlich jeder Sportart. Genau diese Sachen zum Beispiel. Und dann halt einen total unkomplizierten Approach damit fahren, damit es auch jeder machen kann, weil das ist wieder so, was ist die Motivation, für wen und warum schreibe ich überhaupt das Programm? So, das ist für Leute, die eben nicht wie ich in der Offseason 4 bis 5 Mal die Woche trainieren und sich vermeintlich perfekt vorbereiten, sich und ihren Körper auf eine Basketball-Saison, sondern es ist für so Leute, die zocken halt, machen irgendwie ein bisschen Sport und haben eigentlich gar keinen Bock, drumherum noch groß ins Gym zu gehen. Oder vielleicht gehen sie auch irgendwie 1-2 Mal die Woche pumpen oder so. Das heißt, das Wichtige ist, dass du es machst. Und wann machst du es? Wenn es nicht kompliziert ist, wenn du es einfach einbauen kannst, sprich, du brauchst kein Equipment, du brauchst kein Gym, bla bla bla, so diese ganzen Sachen. So, dann ist es für mich ein erfolgreiches Programm, wenn es viele Leute machen und wenn viele Leute gute Sachen machen und die Sachen gut machen. Das dementsprechend wird natürlich ein großer Teil auch wieder sein, die Übungsvideos, so das ist eigentlich der integrale Bestandteil, weil da wird halt erklärt, wie du die Sachen machst. Und das ist halt wichtig, wenn du an gewissen koordinativen Skills arbeitest. Und das ist auch so, das verstehe ich dann gar nicht, wenn irgendwie ein Athletiktrainingprogramm oder was auch immer für ein Trainingsprogramm, wenn dann einfach so Übungsname, so und so viel Wiederholungen mit so und so viel Gewicht. So, ja, okay, aber wie soll ich die Übung denn machen?
Ja.
Also, ich verstehe das schon. Und wenn du zum Beispiel ein generisches Hypertrophie-Programm trainierst oder so, dann kannst du da von mir aus auch einfach reinschreiben, kurz an der Bank drücken, lange Kniebeuge, whatever, whatever. Aber das ist halt wieder irgendwie ein anderes anvisiertes Ziel. Und das anvisierte Ziel, so, das habe ich ja gerade so grob formuliert. Und dann bedingt es natürlich auch, wie so ein Programm aussieht. Und so dieses ganze Performance optimieren und so weiter. Sorry, da wird so viel, in dieser Athletiktrainingsbranche wird so viel unnötiger Scheiß gemacht.
Ja.
Da wird so viel unnötig komplexer Shit gemacht. Und auch da, ich verstehe total, dass es eine Population gibt, für die es total nützlich ist, wenn du, keine Ahnung, Force Plates hast, wenn du alle Werte misst und so weiter und darauf dein Programming zum Beispiel aufbaust. Ja, das ist halt eine super kleine Population, für die das Sinn macht. Und für alle Breitensportler, die halt, keine Ahnung, 98% von den Athleten irgendwie ausmachen, die da so rumlaufen, sind halt einfach andere Sachen viel wichtiger. Und da muss man sich nicht verlieren in Optimierung von irgendwelchen Werten, alles versuchen messbar zu machen und so weiter, sondern da geht es, glaube ich, erstmal um auch viele qualitative Aspekte.
Ja.
Also eben, kannst du gut deinen Körperschwerpunkt von rechts nach links shiften? So, das kann man trainieren, das kann man üben mit Übungen.
Kriegst du und Kraft das, in den Boden.
Genau, also. Kannst du Kraft in den Boden applizieren? Kannst du einen guten Hip-Lock? Kannst du deine Hüfte rotieren? Also lauter so Sachen, die halt so total eigentlich offensichtlich sein sollten, an denen wirst du da arbeiten, ohne dass es irgendwie zu kompliziert wird oder zu umfangreich wird. Und dann wird es einen Übertrag haben. Hell yeah, wird es einen Übertrag haben.
Ja, der Hebel von diesen Sachen ist halt so viel größer,
ja,
als irgendeine spezifische Sprungvariante, nur als Beispiel jetzt für Basketball.
Genau.
Und dann zu denken,
damit okay, du dein Vertical um 1 Zentimeter
hoch. Im Volleyball brauchst du eine andere spezifische Sprungvariante, weil es ja eine andere Sportart ist.
Ja, genau.
Also so. Bei Basketball und Volleyball, weiß nicht, ob die Differenzierung gemacht wird, aber you get the point.
Ja, das ist wieder ganz, ganz viel, dass wir uns halt immer am Leistungssport orientieren und dann irgendwie denken, wir müssten eben die Methoden und die Prinzipien, die angewendet werden auf die obersten 1% aller Athleten, wir müssten die irgendwie übertragen auf die 99 anderen Prozent. Und das ist Blödsinn. Und ich würde sogar argumentieren, dass auch die oberen 1% krass profitieren, ja, könnten von diesem Approach, den wir jetzt irgendwie gerade besprechen, und den ich in meinem Kopf habe, wenn ich über Athletiktraining nachdenke.
Niemand von den oberen 1%, die ultra krass danken können oder springen können, haben irgendein super krass spezifisches Sprungtraining gemacht, dafür, dass sie das können.
Ja, oder? Da habe ich gestern wieder drüber nachgedacht.
Niemand. So. Und deswegen genau. Kommt man da auch nicht hin, wenn man dieses Training macht, wenn man nicht dieses 1% ist. So.
Genau.
Du trainierst halt wie ein Behinderter, seitdem du wahrscheinlich 10 bist, auf der Straße Basketball spielen oder sowas und
das ist 99, das Abstruse,
von, 99 von 100 kommen halt nicht in die NBA und werden so krasse Freaks, die dann da danken. Und einer halt schon.
Weil sie halt von Anfang an keine krassen Freaks waren. Und da, ja, genau, ja, darüber habe ich nachgedacht. Weißt du, so dieses, man entwickelt irgendwelche krass dezidierten Trainingsmethoden, die auch richtig sind, um zum Beispiel gewisse Performance-Marker hochzubringen. Und man macht es auf Grundlage von Elite-Sportlern irgendwie, daran orientiert man sich. Aber diese Elite-Sportler, die haben nie so ein Programm gemacht und die werden nie so ein Programm brauchen, weil, ja, die wurden einfach Elite geboren quasi, plus haben dann halt einfach ihren Sportenhaufen trainiert. Und dann sind wir wieder beim Thema, was ist der Hauptfaktor eigentlich für solche Leute? Und wenn du mich fragst, ist es, diese Leute einfach gesund halten, ja, damit sie weiterhin die Freaks sein können auf dem Spielfeld, die sie halt sind. Und ihr Talent, was sie einfach haben in einer gewissen Sportart, dass sie das auf die Straße bringen können, realisieren können. Ja. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein viel wichtigerer Faktor. Und wir verlieren uns aber im Athletiktraining halt auch wieder so krass in Messbarkeit. So, es muss alles wieder dokumentiert werden und alle Zahlen müssen gesteigert werden. Und eben, das ist kein Schwarz-Weiß. Das ist nach wie vor auch irgendwie ein Bestandteil.
Ich habe da neulich ein geiles Video gesehen. Zufällig, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ist nichts, was, womit ich mich eigentlich auseinandersetze. Aber da ging es um die Combine. Und die ist ja eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist der Versuch, die Athletik von einem Sportler messbar zu machen, um zu beurteilen können, wie gut er später ist.
Ja.
Aber die besten Combine-Sportler, also da gibt es ja auch so, das wird ja alles quasi getrackt und es gibt ja Statistiken und kannst du ja, weiß nicht, irgendwie ein Total erreichen, weil alles irgendwie zusammenspielt und du kriegst Punkte. Und die besten Combine-Sportler sind nicht die besten NBA-Spieler, NFL-Spieler, wobei es gibt auch eine NBA-Combine, gell? Ja. Egal, NFL-Spieler. Und zwar halt nicht die seit 50 Jahren oder seit wann es halt diese Combine gibt. Und es gibt manchmal gibt es so zufällige, wie so Ausreißer quasi, die auch in gewissen Dingen in der Combine gut waren und dann auch irgendwie krasse Spieler waren, aber da gibt es absolut keine Korrelation. Sondern es ist eher im Gegenteil der Fall. Also es ist eher so, Spieler, die in irgendwas in der Combine super wack waren oder so, sind halt die besten Spieler gewesen, die es gibt.
Ich kann mich noch erinnern an DK Metcalf, als der seinen Combine hatte und das ganze Internet überflutet war von, was ist das für ein krasser Freak und so weiter, weil er ein krasser Freak ist.
So ein Freak, Alter.
Und ich weiß noch, der hat halt eine ultra krasse 40-Zeit gehabt, also einfach 40-Yard-Sprint, ja, war der zum Beispiel sehr, sehr gut. Ist auch immer noch, oder war, seitdem er angefangen hat in der NFL, halt einer der schnellsten Spieler. Und der war aber im Three-Cone-Drill nicht so gut. Also so in diesem Drill, den sie laufen, wo sie halt so Richtungen ändern müssen und so. Und dann kamen gleich wieder alle und haben gesagt so, ah ja, nee, den würde ich nicht draften, weil der ist zwar schnell, aber sein so und so Drill war nicht gut. Und es ist halt so, Leute, ihr macht euch die falschen Gedanken. Ihr macht euch wirklich, ihr denkt über die falschen Sachen nach. So, und klar, DK Metcalf ist über die letzten Jahre einer der besten Receiver in der Liga gewesen.
Ja, Alter, kennst du diese Videos von seinen fucking Sprüngen, wo es auch so fake oder nicht fake, so wie der einfach aus dem Stand hochspringt und einen Ball mit einer Hand fängt?
Ich würde den sofort draften.
So.
Ich glaube, du hast gerade so ein krass gefaktes Video im Kopf, ja, von ihm.
Ist egal. Selbst ist egal. Wenn nur halb so hoch springt, ist schon crazy.
Ich hätte ihn alleine gedraftet, weil DK Metcalf, ich glaube, pro Tag auch zwei Beutel Candy isst. Genau, also wir sind, was unsere Ernährung angeht, schon mal sehr, sehr kongruent. Aber so der Punkt ist eigentlich, weil klar, man kann die Combine in Frage stellen und so weiter, dass so dieser Ultra-Fokus auf irgendwelche Werte und dieses krasse Quantifizierbar-Machen und so weiter und so, das bringt natürlich Vorteile, offensichtliche Vorteile mit für die Trainingssteuerung, für die Belastungssteuerung und so weiter. Supergeil, cool. Mhm. Aber auf der anderen Seite verhindert es vielleicht auch so ein bisschen, dass man eben wieder einen Trainings-IQ entwickelt, auch als Coach, also ein Trainings-IQ für die Athleten, mit denen man arbeitet und so weiter. Und ich bin, das habe ich dir vor ein paar Tagen gesagt, so wir reden so wenig über Athletiktraining und ich rede so wenig über Athletiktraining, obwohl ich halt ein Athlet bin und mir super viele Gedanken darüber mache, so, weil ich trainiere mich halt selber. So, und ich mache tatsächlich noch aktiv einen Sport und so weiter. Und ich glaube, dass so jetzt gerade im Zug von der Offseason und jetzt der kommenden Saison, dass ich da deutlich mehr drüber reden werde, über das Thema, weil ich da auch sehr, sehr viele Gedanken habe und ich glaube, ich habe auch was zu erzählen. So, ja. Weil eben, ich habe die,
ja, mit Sicherheit.
Ich erlebe die Schnittstelle zwischen Training im Gym und dem Sport. Und ich weiß, dass ich nicht erste Liga Basketball spiele. So, ich spiele ganz, ganz entspannt in meiner entspannten Liga Basketball. Das Niveau ist okay, aber es ist nicht super hoch. Aber das ist egal.
Ja.
So, es ist, das ist nicht das Wichtige. Also, so dieses Ding, so, du darfst nur eine Meinung haben, wenn du irgendwelche Erstligaspieler coacht oder irgendwelche super krassen Leute oder so, das ist natürlich auch Blödsinn. Das ist, da sind wir wieder beim Thema, so, ja, wir orientieren uns immer an den oberen 1%, aber wer arbeitet schon mit den oberen 1%?
Ja.
Und wer arbeitet mit, ich sag mal, den 30%, die direkt dahinter liegen? Also halt, ich sag mal, ambitionierte Sportler, die vielleicht auch Leistungssportler sind, aber halt nicht ihren Lebensunterhalt damit verdienen und so weiter und so weiter. Also ich habe Bock, weil ich sehe, was das angeht, Athletiktraining, sehe ich so viel Stuff, wo ich mir denke, das könnte man so viel besser machen, das könnte man so viel einfacher machen, da könnte man die Zielsetzung von vornherein so, ja, auch so viel besser erstmal festlegen und die Werte, die Philosophie, die dahinter steckt und so weiter, die ist oft, finde ich, von vornherein irgendwie, ja, nicht optimal.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Mal. Die Perspektive, die das Programm geben wird oder die du dann auf Athletiktraining geben wirst, ist so eine gute Perspektive für alle Leute da draußen, weil die Grundlage von dieser Perspektive am Ende auch echte menschliche Bewegung ist und Ableitung daraus in einen Kontext, wo echte menschliche Bewegung so eine krasse Leistung bringt. Also das ist ja quasi, da will man ja hin. Sportart, krasse Leistungen, okay, was trainieren diese, wie, das ist ja so die Perspektive, okay, was muss ich sportartspezifisch trainieren, um auch diese Leistung oder diese Ableitung von echter menschlicher Bewegung zu bekommen. Und das Problem ist, niemand hat echte menschliche Bewegung als Grundlage und versucht dann da irgendwas drauf aufzubauen. Und so. Und das ist in diesem Programm quasi die Grundlage, aber halt eben so krass potenziert, dass am Ende schnelle, dynamische Bewegungen rauskommen, auf einem Spielfeld zum Beispiel. Und am Ende ist es aber auch was, da profitiert jeder Mensch davon, der sich halt irgendwie im Raum bewegt oder irgendwie auf seinen beiden Beinen bewegt und Kraft eben in den Boden appliziert, sich nach vorne bewegt. Jeder Jogger wird wahrscheinlich
safe
besser joggen, safe, als ohne dieses Programm oder ohne diese Perspektive auf Athletiktraining, die er bei uns kriegt. Und jeder Mensch, der Trailrunning macht oder wandern geht von mir aus, oder, I don't know, jeder Hybrid-Athlet, der jetzt irgendwie High Rocks oder was weiß ich, Spartan Races und so weiter macht, so, weil da geht es halt um gewisse Funktionen unseres menschlichen Körpers. Mir fällt kein guter deutscher Satz ein, wenn ich das jetzt irgendwie auf den Punkt kriege, aber halt in einem Umfeld oder in einer Situation, wo halt mehr als nur spazieren gehen an diesen Körper, mehr Anforderungen als spazieren gehen an diesen Körper quasi gesetzt wird. Wer profitiert denn nicht davon? Das ist genau das Gleiche, was ich vorhin mit Belastungskapazität gesagt habe für meine Knie. Da einfach so ein bisschen den Standard, den man an seinen Körper hat, nach oben setzen. Weißt du, so, du machst Basti's Basics,
den lernst Standard hochsetzen stacken, und deine reachen, Kapazitäten ein bisschen
in die Hüfte schiften und so weiter. Basis Nummer 1, keine Ahnung. Nicht, dass das aufeinander aufbaut, gar nicht. Also. Aber so, da gibt es Grundlagen von menschlicher Bewegung, die wichtig sind fürs Training, für den Kraftraum, einfach nur so für unseren Alltag und so weiter. Und aber da immer weiter drauf aufzubauen und das Ganze auch mit mehr Load, mehr Geschwindigkeit und so zu machen und zu trainieren. Ja, klar ist das Athletiktraining und ist es irgendwie spezifisch für Athleten, die halt eine höhere Anforderung an ihren Körper haben als ein Schreibtischmensch, der zweimal die Woche ins Gym geht. Der hat diese Anforderung nicht. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass er nicht auch von einem Training, das diese Sachen trainiert, profitieren würde.
Und ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass Leute sagen werden so, ja, das hätte ich auch schreiben können. Das ist ja total simpel. Das ist ja total easy, dein Programm. So, ja, genau darum geht's. So, das muss nicht so kompliziert sein. Ich finde, so dieses, Athletiktraining ist in meinem Kopf nicht auch nur annähernd komplexer oder komplizierter als das Training, was wir zum Beispiel mit unseren Kunden im Personal Training machen. Im Gegenteil, ich finde es sogar andersrum, öfter wird ein Schuh draus, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, oft halt ganz, ganz viele Constraints mitbringen im Sinne von Zeit, Regenerationskapazitäten. Viele haben irgendwelche Problemchen, auf die man eingehen muss und so weiter, um die man irgendwie rumtrainieren muss oder an denen man arbeitet mit seinem Training, was man dann so mit reinbaut in sein Training, was ja immer noch den Fokus hat, eben Muskelaufbau stärker werden und so weiter. Aber gerade so, wenn ich dran denke, an meine Teammates und generell viele junge Athleten, so was denen fehlt und was einen großen Hebel hat, das sind total simple Sachen. Das sind total simple Bewegungsskills, die dann einen Übertrag haben werden. Und eben, dafür musst du nicht fancy werden. Werd gut in so ein paar Skills. Vorhin habe ich sie aufgezählt. Dafür kannst du sinnvolle Übungen machen. Mach noch ein paar, brauch ein paar Plyos mit ein, mit denen du aber auch halt gewisse Skills noch mittrainierst, die du brauchen wirst für deinen Sport. Und wenn du das machst, und da sind wir dann wieder beim Thema, was das Wichtigste ist, dass du es halt einfach machst, dann wirst du profitieren, dann wirst du besser performen. Und zwar besser performen, weil du vielleicht ein bisschen schneller bist und ein bisschen effektiver oder effizienter, weiß ich nicht, einen Richtungswechsel machst. Aber in erster Linie, weil du halt diese Skills hast, die dir, präventiv sind, auch einfach. So, Verletzungsprophylaxe ist meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste im Athletiktraining. Aber wir in unserer Branche tun immer so, als wenn es kein Ding wäre, als würde
du kannst keine Verletzung präventieren.
Ja, du kannst auch Verletzungen nicht verhindern, aber das bedeutet Verletzungsprophylaxe auch nicht. So, auch da, so wenn man sich anschaut, was das Wort bedeutet, das bedeutet nicht, dass man Verletzungen verhindert. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass du die Chance nach unten schraubst, dass du dir wehtust. Weil du wirst in Situationen kommen, die dein System auf die Probe stellen. Und dann ist es make it or break it. Und wenn du da an deiner Kapazität in gewissen Positionen, in gewissen Bewegungen gearbeitet hast und wenn du dich gewissen Stressoren schon mal ausgesetzt hast in deinem Training, und du den nicht zum ersten Mal erfährst, wenn du in diese Position kommst, während deinem Spiel zum Beispiel. Natürlich ist die Chance dann höher, dass dieser Stressor nicht zu einer Verletzung führt. So, das ist ganz logisch. Das ist nur, ich finde, es ist so verquer, wie darüber geredet wird.
Ja, das ist wieder also der Post quasi von vorhin. So, die beste Übung, um deine Adduktoren zu reißen, ist ein verrückter Kopenhagen Adduktoren Sideplank mit einer 50 Kilo Hantel auf deiner Hüfte, wo du dich hoch und runter schiebst.
Wenn es die beste Übung ist, die zu reißen, dann ist es auch die beste Übung, um an Resilienz in der Struktur jetzt zum Beispiel zu arbeiten.
Nur als Beispiel übrigens jetzt nicht, dass das die beste Übung
ist. Das ist einfach nur Set Principle. Also das ist alles so, das sind so die Grundlagen, nach denen wir alle eigentlich unser Training aufbauen und das sind die Grundprinzipien, über die man nicht streiten kann. Aber dann streitet man sich trotzdem drüber, ob es jetzt sowas wie Verletzungsprophylaxe gibt oder nicht. So, natürlich gibt's das, sonst müssten wir überhaupt nicht trainieren, wenn es das nicht geben würde. Und das ist auch alles schon längst wissenschaftlich belegt. Also es ist dann wieder so Social Media Wortklauberei, dass man dann irgendwie anfängt, so, ich bin kein Fan von dem Begriff Verletzungsprophylaxe. So, ich verstehe die Frage nicht, sorry. Mhm. Aber so, warum sollten wir überhaupt trainieren, so ungefähr?
Ja.
Und es ist wieder dieses Mindset von, wir trainieren ja nur, um die Leistung zu pushen. Also es ist wirklich ein Ding von deiner grundsätzlichen Philosophie.
Ja.
Und wenn deine grundsätzliche Philosophie immer nur Output höher, schneller, weiter ist, dann macht das was mit der Art und Weise, wie du über Training und Bewegen nachdenkst, wie du dein Training natürlich dann auch planst und gestaltest, versus wenn du so ein bisschen mehr Faktoren mit reinnimmst in deine Philosophie, eben Performance und Leistung optimieren, safe, aber eben, wenn du auch noch in deinem Hinterkopf hast, ich will vielleicht die Chance minimieren, dass ich mir wehtue, dann macht das was mit der Art und Weise, wie du trainierst. Und dann macht es wahrscheinlich dein Training auch besser. Okay, viel gerantet über Athletiktraining jetzt.
Aber geil.
So randomly, aber das sind lauter so Gedanken, die ich mir mache. Und wie gesagt, ich habe es schon angekündigt, die auch mehr kommuniziert werden. Also ich habe Bock auf auf Q&As, die spezifisch zu dem Thema sind und so weiter. Ich habe Bock auf Gäste, die sich damit auskennen. Also ich meine, Shoutout Basti Keindl, der ist ja, den hatten wir sowieso schon einige Male auf dem Podcast, so, das ist jemand, der sich in diesem Feld wirklich gut auskennt, der aber natürlich nicht die Reichweite hat, die er eigentlich verdient, so, wenn man von seinem Fachwissen und seinem Verständnis und so weiter, wenn man sich das mal anschaut. Aber ja, es ist einfach, ich muss ja eh immer ganz viel den Kopf schütteln, wenn ich halt so schaue, was so auf Instagram passiert, aber gerade in dem Bereich muss ich immer ganz, ganz heftig meinen Kopf schütteln. Da wird mir dann immer schwindelig, wenn irgendwelche Leute irgendwas über Athletiktraining von sich geben. Und eben, das Hauptding, warum ich den Kopf schüttel, sind nicht die Inhalte an sich. Die sind ja ganz oft sehr, sehr gut. Sondern wie das Zeug angewendet wird, auf wen dieses Zeug angewendet wird und so weiter. Also da fehlt mir immer viel zu viel Kontext. Das bringt es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt. Eigentlich wollte ich erzählen, wie mein Training läuft und so, aber ich glaube, das habe ich auch ein bisschen gemacht.
Hast du auf jeden Fall auch ein bisschen gemacht.
Ja, es ist der Grundgedanke von Variabilität. Der ist so, also nicht Bewegungsvariabilität, sondern wirklich rausgezoomt Variabilität. So, das ist so, wenn man das versteht, was das bedeutet und auf welche Subsysteme vom Menschen man dieses Konstrukt von Variabilität anwenden kann, wenn man mehr in Spektren denkt und so weiter, das hat so viele, das bringt so viele Vorteile mit sich. Das erlaubt dir, glaube ich, immer differenzierter und angepasster über Themen nachzudenken am Ende. Und das ist nice, weil dann hast du unterschiedliche Kontexte und kannst halt dein Modell anpassen an den jeweiligen Kontext.
Sehr befreiend.
Ja, sehr befreiend. Gibt dir sehr viel Freiheit, gibt dir sehr, sehr viel Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, kreativ zu sein als Coach und in der Trainingsplanung und so weiter und so weiter. Ja, keine Ahnung, rant over.
Ja, hey, ich muss los.
Der Basti ist schon so wie der Andi.
Ja, scheiße, es fällt mir auch gerade
auf. Dass er hier auf die Uhr schaut, aber ich glaube, wir haben auch relativ lang gesprochen.
Ich glaube auch.
So wieder, keine Ahnung, also in meinem Kopf haben wir gerade erst angefangen zu reden. Aber die Zeit verfliegt halt immer, gell, wenn man hier sitzt. Vor allem, wenn man so einen schönen neuen Vorhang neben sich hat.
Ja, ich bin gespannt auf das Bild am Ende.
Ich auch.
Aber ich glaube, es wird gut. Ja, cool. Hey, auf bald, würde ich sagen.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Und schreibt mal in die Kommentare, was für Themen, also ich sag mal Unterthemen von dem großen Thema Athletiktraining, euch beschäftigen, worüber wir mal quatschen sollen, weil das machen wir dann demnächst, vielleicht schon nächste Woche oder so. Also, obwohl, nee, wenn sie kommentieren, dann lesen wir es erst in einem Monat. Oh Gott, wir dürfen nicht so viel Podcasts vorproduzieren, das ist das Learning. Das ist
wirklich kompliziert.
Wir müssen wieder aufhören, so fleißig zu sein in der Content-Produktion und müssen das wieder just in time machen alles. Kommentiert trotzdem, weil der Sommer ist lang, die Off-Season ist lang und da wird es mehrere Folgen drüber geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab Bock.
Okay, Basti muss los. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Teilt den Podcast, like den Podcast auf allen Plattformen, schreibt uns ein nettes Review, gebt uns alle Sterne und Shoutout an euch alle, die jetzt noch dran sind, weil ihr seid die wahren MVPs, das wisst ihr ja. Okay, bye!